Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 142, heute mit Matt,
woop, woop, woop.
Mit Felix
wow, wow.
Und mit meiner einer.
Ja, die Pre-Show-Musik hat leider ihre Spuren hinterlassen, tut mir leid.
Ich finde das
auch nicht nett von dir oder mir, je nachdem jetzt, wenn du mich da meistens zuerst ansprichst, dann muss ich A, mir was Doofes ausdenken, ja. Und B, ihr müsst auch noch doofe antworten.
Ja.
Doch nichts Gescheites von bei kommen. Hallo.
Soll ich mal jemand anders nehmen? Immer.
Ja, du kannst jetzt selber mal antworten.
Genau, kannst
du
mal sagen, so, ich bin der Ingo.
Ja, aber der Esel nennt sich doch, wie war das, zuerst, zuletzt?
Zuerst und zuletzt.
Und zuletzt.
Am Anfang und zum Schluss.
Beide gleichzeitig. Am Ende, in der Mitte auch nochmal kurz sagen, ich bin auch nochmal der Ingo. Fertig.
Also für euch bin ich immer noch der Ingo.
Genau, wie auch gerade eben zuvor.
Das Problem jetzt gerade, das ich jetzt zumindest habe, ist, dass bei mir das Pad ausgefallen ist.
Ja.
So, jetzt da, aber bist das ist ja wieder
du,
da. Ja.
Bist du wieder zurück?
Ja, wieder da. Ja,
es ist furchtbar, wenn irgendwas ausfällt. Aber ich meine, das beste Zeug läuft ja eh mit dem ganz alten Scheiß, gell? Also, ja. Wir haben ja gerade schon festgestellt in der Pre-Show hier unser Senderechner immer noch.
Die guten
Ubuntu
Sachen.
Ubuntu 10.04.
Das ist aber nur, weil wir so faul sind.
Ja. Wir haben so viele Ideen und Projekte, könnten das mal machen, aber irgendwie. Ja.
Könnte sich der nicht irgendwie selbst updaten?
Ja, könnte. Einfach Auto-Upgrade. Aber der macht keine Dist-Upgrades.
Mhm. Aber kannst du ihm das sagen?
Ja, aber die Frage
das geht
ist
doch garantiert nicht gut. Genau. Update doch mal gleich nach 16.04. So, einfach 6 Jahre überspringen.
Nee, der bei Ubuntu musst du jedes Dist-Upgrade mitmachen, oder?
Nee, du kannst von LTS nach LTS springen.
Ja, du kannst gut, also musst du also 2 Jahre kannst überspringen.
Ja, genau. Also du musst nach 2 springen, dann nach 4 und dann nach 6 springen.
Ja, gut.
Aber
das sind ganz viele Jahre irgendwie.
Ja.
Was, wenn man auf die ungeraden Zahlen springt, dann Feuer.
Ja.
Ist Lava.
Da musst du wirklich jedes Update mitmachen.
Ah, dann musst du eine Strafrunde laufen.
Ja. 4 sozusagen.
Okay.
Wenn es 2 pro Jahr gibt, musst du dann mehr laufen. Kommen wir zum Toten der Woche.
Mhm.
Da sind ja wieder Sachen abgekündigt worden. Ja, ich meine, wir haben ja letzte Woche nicht gemacht. Da sind viele, viele Menschen gestorben, die man hätte.
Als Toten der Woche nehmen können.
Als Toten der Woche, ja, ich wollte
traurige Geschichte
ich
der Woche.
Ich wollte Anna sagen und so gerade nach dem deutschen Wort.
Irgendwie knacken wir, oder?
Honor?
Ehre? Oh, oh. Was? Ach, das Ding hier bestimmt.
Ja.
Jetzt fertig. Guck mal, mach mal das hier, dass das aufhört zu knacken.
Ja, leg's einfach nicht hin.
Leg es nicht hin.
Okay, ich hab's eingesteckt in die Pizza. In den Pizzakarton hab ich's eingesteckt. Funktioniert.
Sehr gut geerdet jetzt das Ganze.
Ja. Ehren, die man ehren.
Ja. Ja, ehren, nicht erden, ist klar. Aber
ja. Ehren.
Erden muss man dann auch, ja.
Ehren. Ja, dann nenn doch mal ein paar für erleuchte
der
mich.
Peter Lustig ist gestorben zum Beispiel.
Ja.
Das war alles letzte Woche, aber da wir letzte Woche nicht gemacht haben.
Ja, aber wir können's ja
hat jetzt mit der Open Source nicht so viel zu tun.
Doch, der war voll open zu Kindern.
Und der Erfinder des Personal Computers. Hör doch mal auf, hier rumzuknacken.
Knack nicht, das bist du.
Da mach ich's ja aus.
Mensch.
Okay, jetzt hört's bestimmt auf.
Du fasst bestimmt irgendwas an, wo du nicht deine Griffel haben solltest. Oder ist doch irgendwas anderes, was hier rumknackt?
Irgendwas, ich glaube,
du bist.
Warte, vielleicht ist das hier?
Hört ihr das auch knacken? Jetzt fangen wir schon an, wie viel Freakshow.
Knackt's.
Oder?
Knack, knack.
Ich habe das Gefühl, du willst nochmal anfangen.
Ich glaube,
nix ist. Nix ist. Wo war ich denn jetzt? Also der Vater des Personal Computers ist zum Beispiel noch gestorben. Ich habe vergessen, wie er hieß.
Mr. PC.
Ja.
Mr. C.
Howard C.
Anywho. Ja.
Ja.
Aber auch jetzt.
Aktuell, genau.
Dinge passiert in der letzten Podcast-Woche.
Ja.
Und zwar unsere heißgeliebte themenspendende Firma Microsoft. hat da was gehabt. Und zwar zwei Produkte oder zwei Projekte in der Pipeline. Und zwar eins, das hieß Islandwood oder heißt immer noch Islandwood. Das ist eine Bridge, mit der iOS-Apps unter Windows Phone laufen und andersrum oder andersrum, whatever. Und das andere ist Astoria und das gleiche, wie der Anfangsbuchstabe vermuten lässt, dann halt für Android. So, und das war halt.
Jetzt gibt es einfach keine Apps mehr für
Windows Phone. Ich weiß, wir haben darüber damals geredet, als sie das angekündigt haben.
Ja, das ist sowas, für die eine Firma arbeite ich, mit dem anderen mache ich was, aber dennoch interessiert es mich überhaupt gar nicht, weil Native, hallo. Jedenfalls, also.
Wie willst du nicht in C-Sharp Sachen für Android schreiben?
Das kommt später, da kommen wir später drauf.
Ach, das ist auch gestorben.
Nee, das ist
gekauft. Und. Ja, genau. Und nee, also Android und Windows, also das heißt, dass mit Astoria konntest du quasi Android-Apps unter Windows Phone laufen lassen.
Ja, achso, nee, du musstest dann Java schreiben, konntest aber so ein paar Funktionen benutzen, die irgendwie ganz speziell sind und die dann auf Windows Phone da
so ja, also Magic machen. Das war halt in der Theorie so ein Move, um zu versuchen, dass mehr Apps auf den Windows Phone Store kommen, wahrscheinlich. Also ja, ich habe da keinen. Ich vermute das. Dass da irgendwie.
Dass du nicht, dass du deine Android-App nehmen kannst, die so ein bisschen nur anpassen muss und sie läuft halt auf einem Windows Phone.
Genau, das war das Ziel und das ist auch immer noch das Ziel von Islandwood. Dass man eben mit Minimalstaufwand als iOS- oder Android-Entwickler Apps auch für den Windows Store, Windows Phone, Windows App Phone, Mobile Phone Store
ist aber egal,
veröffentlichen kann. Das ist alles mittlerweile One Windows, Xbox, iPhone, alles eins. Und ja, die Xbox hat doch auch
Windows. Is it a phone? No, it's a X-Phone.
Kann man die
Pet-Phone.
Xbox-Phone.
Kann man Xbox jetzt updaten?
Und jedenfalls, also dieses Astoria, das hat einfach nicht verfangen. Ich meine, andere haben das ja auch schon versucht. Also BlackBerry hatte beim Playbook damals auch quasi eine Runtime für Android-Apps mit angeboten. Also, dass du Android-Apps drauf laufen lassen konntest. Ich habe das bei Astoria so verstanden, dass das nicht nur eine Runtime ist, sondern dass du ja schon noch so ein bisschen so wie so ein Cross-Compile-Step hattest.
Ja, und aber wie gesagt, ich glaube, da waren auch dass du musstest deine App ja so ein bisschen anpassen. Also, du musstest ja irgendwelche speziellen Funktionsaufrufe dann doch benutzen, die irgendwie Microsoft-Styly sind. Ja. Also war ja nicht so, dass die Android-App hundertprozentig einfach lauffähig war auf einem Windows Phone dann. Ingo? Irgendwas knackt.
Ich glaube, du knackst. Du musst jetzt mal dich festmachen.
Knacker-Ingo.
Knack-Ingo.
Knackerino.
Ich habe noch nichts vom Chat gehört, dass sie das auch knacken hören. Vielleicht das ist es nur in deinem Kopf.
Ist nur in deinem Kopf, in all unseren drei Köpfen oder was?
Ja, also das Astoria und ich meine, solche Produkte wird es immer wieder geben. Also diese, also jetzt vielleicht nicht gleich von Microsoft, aber halt diese Silver Bullet-Versuche da mit einer Programmiersprache alles erschlagen und von Windows über Linux bis Android und iOS zu deployen, wird es doch immer wieder Leute geben, die das versuchen. Und dann, ich schätze mal, also ich habe dann halt irgendwie auf Hacker News auch so ein bisschen Hasskommentare gelesen, dass so, hier, böses Microsoft, die das jetzt irgendwie erst sowas ankündigen, dann nicht wirklich richtig fertig machen und dann wieder canceln und wir haben uns alle drauf verlassen, dass es schon kommen wird. Und wir sagen so, ja, Entschuldigung, also verlass dich doch bitte nicht auf irgendwelche Ankündigungen von egal welcher Tech-Firma. Ankündigung, nee, man kann, also das sind die Leute, die immer so mit Beta-Software arbeiten und sich dann beschweren, wenn die Beta-Software Fehler hat. Und das andere ist, wie gesagt, das wird es immer mal wieder geben, Leute, die das versuchen, weil sie halt immer mal wieder so auf einem, sage ich jetzt mal, auf einem Engineering-Level, glaube ich, eine gute Lösung gefunden haben, die für ein kleines Teilproblem jetzt irgendwie ganz gut funktioniert. Ja, also, dass man zum Beispiel bei Android sagt, ist doch ganz einfach, oder bei BlackBerry damals gesagt hat, ist doch ganz einfach, diesen Android-Code, den nehmen wir, das ist ja nur Bytecode, den nehmen wir und führen den einfach wie in so einer JVM aus. Wir haben einfach auch so eine JVM bei uns und wir koppeln das dann so irgendwie so ein bisschen mit unseren System-Frameworks zusammen und dann haben wir zack eine Android-Runtime und wir haben nochmal eine Plattform mehr, mit der Leute für uns Apps entwickeln können und die Android-Entwickler müssen ihre App nicht anpassen. Das geht in einem ganz großen Teil vielleicht auch sogar engineering-technisch ganz gut, aber dann macht ihr in der Regel halt irgendwann so das Marketing oder das Produktmanagement oder irgendjemanden Strich durch die Rechnung, plus halt auch einfach das, wie speziell mobile Apps halt sind.
Okay.
Also die Anforderungen, die an mobile Apps gestellt werden, sind halt einfach von gerade solchen Silver-Bullet-Lösungen quasi nicht zu erfüllen.
Aber weißt du jetzt, warum Microsoft das irgendwie?
Nein. Nein, ich schätze einfach nur, das hat wenig Traktion gehabt. Also
hast du also kein Insight?
Nö. Oh. Und wenn, also
dann dürftest du es hier auch nicht sagen, müsstest du uns töten, wenn du das sagst.
Ich töte niemanden, ich bin Pazifist. Pazifiker. Wie heißt das?
Pazifiker.
Ja. Transatlantiker.
Wie Generika.
Ja, aber wir sind ja immer noch bei Toten und es gibt ja noch andere Tote der Woche.
Zum Glück.
Also glücklicherweise, weil, also an uns kann es ja nicht liegen. Wir sind ja alle Pazifisten.
Ja, und noch lebendig.
Ja, auch. Genau.
Ja, aber wir töten ja auch niemanden. Das wollte ja Matt damit sagen.
Genau. Mhm. Genau. So, also.
Die andere Software ist.
Slysoft, die Firma hinter, genau, AnyDVD.
Genau, das war das Ding, womit man
DVDs rippen konnte, oder? Ich meine, das war
ja, die Blu-rays
und
auch.
Blu-rays.
Genau, also die waren halt sehr gut darin, diese verschiedenen Kopierschutzmechanismen, die sich die Industrie da ständig neu ausgedacht hat, irgendwie so.
Oder diese Un-DVDs, also dafür war es, glaube ich, ursprünglich mal entwickelt, ja. So DVDs, die halt nicht dem Standard folgen und damit nochmal so ein bisschen proprietären DRM-Scheiß drauf haben.
Ja. Also wir hatten es ja irgendwie vorher kurz noch mit CD-ROM-Laufwerken und so. Also das zieht sich ja eine Spur irgendwie durch. Die haben ja mit allen möglichen Tricks irgendwie versucht, die Kopierer sozusagen zu behindern, von dass sie irgendwie defekte Blöcke auf CDs mitgebrannt haben, die von einem normalen Laufwerk irgendwie geskippt wurden und so. Oder dass du hier, Sony war da, glaube ich, mal ganz groß mit einem Kopierschutz, wo du dir so eine Software auf den Rechner installieren musstest, ja, die quasi ein Rootkit war.
Ja.
Und nur dann konntest du DADC oder so hieß der Kopierschutz, glaube ich, damals, Zeug damit lesen und allen möglichen anderen Kram, den sie gemacht haben.
Was für einfach das zu piratisieren.
Ja, und bei Blu-rays und bei DVDs gab es auch ganz viele ähnliche Ansätze.
Ganz viele ähnliche dumme Ideen.
Ja. Und Slysoft hat halt eine Software, die ist AnyDVD und die haben das, sag ich mal, sich da ganz gut drauf verstanden, das zu umgehen.
Ja.
Und mittlerweile interessiert es halt, glaube ich, auch keinen mehr, weil wer macht sich heute noch die Mühe, eine Blu-ray oder DVD zu kopieren?
Relativ viele Scene-Releases wurden mit AnyDVD noch gerippt.
Also in den letzten Jahren so.
Ja, ja, in den letzten Jahren. Ja. Also auch noch bis aktuell quasi, weil die Zeit relativ einfach ging und die Qualität ganz gut war, die da quasi rausgefallen ist.
Mhm.
Und ja, kann man schon machen. Also kann man jetzt nicht mehr machen, weil es ja kaputt.
Naja, die Firma gibt es nicht mehr. Die Software
genau,
hast du
Firma,
ja bestimmt noch auf deinem Rechner.
Genau, also
ich habe gedacht, die wird mitgelöscht, wenn die Firma explodiert.
Von allen Rechnern.
Ja, so ist es.
Remote Wipe.
Ich sag dir, das kommt. Das kommt, ja. In der nächsten Version von Apple, bam.
Na, in allen mobilen Plattformen gibt es das schon.
Na, aber nicht, dass er dir Zeug runterlöscht.
Natürlich.
Von deinem Telefon.
Na, aber hallo.
Wie gut das wäre, wenn du einfach tatsächlich das, wenn das eine Konsequenz wäre, eine Firma bankrott geht, oder, also, wie sagt man dazu? Insolvent ist sie dann immer noch existent.
Du darfst die App dann nur noch benutzen, wenn du dann irgendwie Geld.
Wie heißt das? Abgewickelt oder wie auch immer, jedenfalls.
Rückabgewickelt, ja.
Ja, also wenn so eine Firma halt aufgelöst wird, dann automatisch so, gibt es noch einen Brief, so beim Handelsregister, da sagst du dann so, an Apple bitte schicken. Whoop. Und dann sitzt da wieder einer bei Apple, der dann so den Kill-Befehl sendet.
Lol, kill all. Bam.
Oh, habe ich mich vertippt. Hab natürlich eigentlich von einer anderen Firma gemeint.
Habe ich aus wegen Chrome deinstalliert überall. Auch
in der Zeile verrutscht.
Chrome ist eh nicht so gut.
Ja. Ja, wäre super. Aber.
Genau. Und die Firma Slysoft gibt es jetzt nicht mehr. Die ist jetzt also niedergemacht worden von der Content-Lobby-Mafia.
Mafia.
Ja. Haben die sich gedacht, ja, scheiß drauf, dann sind wir jetzt nicht mehr auf irgendwelchen komischen Inseln waren sie, sie gehen jetzt nach Belize und heißen jetzt irgendwie Red Fox und machen genau dasselbe weiter.
Ja. Weil regulatorische Gründe irgendwie.
Nee, ich glaube, die haben da einfach einen Homie gefunden, oder?
Sie haben auf ihrer Webseite was geschrieben.
Also,
dass es
McAfee ist doch in Belize, oder? Ich weiß nicht. Und irgendwann sind alle da. Oh, dann macht einfach John McAfee macht dann einfach so eine eigene Village auf, wo die ganzen cool Kids hinkommen.
Belize
und
Valley.
Immer nur Party und Bitches die ganze Zeit. Ja. Und piratisierte Filme.
Und dann gibt's einen neuen Film irgendwann wie The Social Network damals.
Ja. The McAfee Network.
McAfee in der Hauptrolle.
Das neue Silicon Valley.
Ja. Super.
Silicon Belize.
Silicon Belize. Ja.
Ja.
Dann,
Was ist Sko?
Sko.
Sko ist endlich
sind die tot.
Tot
oder ist der
was ist, was ist ein Sko?
Sko, Santa Cruz Operation, die damals Unix hergestellt haben und irgendwann auch mal Linux-Distributionen rausgegeben
haben.
Habe
ich tatsächlich noch nie von gehört.
Mit also Calendra immer nur die drei zusammengegangen Buchstaben sind.
Immer nur die drei
Buchstaben. Und irgendwann dann mal gedacht haben, sag mal, irgendwie Linux verletzt doch irgendwo mal unsere Patente hier und wir verklagen jetzt mal IBM, dass es das so nicht geht. Und da auch zeitweise irgendwelche Patentlizenzen rausgegeben haben und verkauft haben. Also sie haben ein Patentgeschäft aufgemacht mit Linux-Patentlizenzen quasi.
Linux-Patentlizenzen?
Mhm. Naja, Linux-Lizenzen.
Okay.
Ja,
also, Patentlizenzen. Sie können hier Patente lizenzieren.
Genau, wir haben voll die gute Idee für ein Patent. Was wir dann, du kannst ja lizenzieren.
Patent das auf das Patent.
Ja, eine Lizenz. Kannst du dir das quasi ausleihen. Kannst du dann auf dein Handy tun und dann hast du quasi das Patent oder so. Hier auf dem Handy. Also, keine Ahnung.
Profit.
Muss man auch schauen, wie man da geht.
Bling, bling. Ja, und der Rechtsstreit ist jetzt vorbei, weil SEO nicht mehr gibt.
SEO gibt es schon eine Weile, also eigentlich als Firma gibt es das schon eine Weile nicht mehr. Deswegen hatte ich die letzten...
Wurden da auch alle Apps gelöscht?
Wäre sinnvoll gewesen. Also die waren dann auch eine Weile unter diesem Chapter 11 in Amerika. Jetzt sind sie so dann irgendwie schon Chapter 7.
Bald sind sie bei Chapter minus 1.
Also eigentlich...
Bei Buffer Overflow, Chapter 255.
Also ist da, sind sie schon lange K.O. und tot. Und dann kam jetzt irgendwie Anfang des Jahres, gab es dann doch nochmal ein Urteil in diesem langwierigen Prozess, also wie gesagt, SCO hat sich mit Novell gekloppt um Unix-Lizenzen, ob sie überhaupt diese Patente überhaupt haben und die Rechte auf Unix, die sie angeben zu haben. Ja, das war so ein Streit, also da haben sie sich mit Novell gekloppt. Sie kloppen sich aber auch immer noch mit IBM. Und das war halt jetzt das letzte große, der letzte große Streit. Da ging es irgendwie drum, dass IBM bestimmte Projekte mit, das Knacken ist irgendwie blöd.
Okay, jetzt muss man's finden. Das wird rausgeschnitten natürlich. Also ihr hört das jetzt nicht. So, wir gucken. Ich mache mir ja alles ab und dann versuchen wir es nochmal. Also ich versuche.
Ja, ich glaube, du bist schuld. Ich kann das ja.
Felix, lass knacken.
Lass
das knacken.
Problem ist halt, dass wir keinen anderen Kabel also, haben und so. Das ist festgeschraubt, ja. Tja.
Lass knacken, Mann.
Ja, also eine Anekdote, die mir zu der SEO-Geschichte noch einfällt. Ich meine zumindest, ist halt auch echt 10 Jahre oder so her, mindestens. Damals irgendwie auf SUSE, Linux, KDE 3 irgendwas. Da gab es ja diesen Conqueror-Browser.
Ja.
Weiß nicht, ob es den heute noch gibt. Keine Ahnung, ey. Gedächtnis. Und
schon benutzt, braucht man aber nicht mehr.
Gibt schon benutzt, aber keiner mehr.
Ja, wird nicht mehr gebraucht. Also weil
haben die, alles erfahren.
Conqueror und KHTML ist ja die Basis von Safari.
Deshalb,
ja. Aber nee, wird nicht mehr gebraucht, weil das ist mittlerweile Dolphin und als Dings kannst du entweder nimmst Reconk
Firefox.
Oder du nimmst echt einen Firefox.
Als Witzel. Also. Der Felix knackt mal wieder ein bisschen.
Ja, ich meine, du kannst ja auch zur Not mal den da nehmen.
Wir haben gar nicht angefangen, dieses Superaufnahme-Ding zu machen, oder?
Doch, ich habe das gemacht. Ich bin ja da.
Ingo macht weißt ja du? Super.
Knackt's immer noch?
Noch wissen
naja, wir nicht. Ja, das kommt ja immer mal wieder.
Mach mal.
Wir müssen, nee, glaub, wir müssen einen Videopodcast draus machen.
Nee, das war nur für die Doppelpremium-Zuhörer und
das sind Ingo und ich.
Ja, genau.
Ja, und dann bist du im Conqueror irgendwie auf die Webseite von dieser SEO-Group gegangen.
Ja.
Und die wurde einfach nicht angezeigt, weil der Conqueror hat sich geweigert.
Das ist ganz schön offen.
Also ich weiß gar nicht mehr, ob es so war, dass der Conqueror sich geweigert hat oder dass die Webseite nicht funktioniert hat, wenn du den User-Agent halt auf Conqueror KHTML Dings da gestellt hast. Und wenn du dann geändert hast auf Internet Explorer oder so, dann ging es irgendwie so. Was war das?
Okay. Geil.
Gute alte Zeit.
Der richtige Ansatz. Also egal, in welche Richtung, beide. Aber wenn du Leute nicht magst, einfach wegblocken, ja? Willkommen im freien Internet, wo du überall hingehen kannst, außer zu SEO.
Ja. Genau, also wie gesagt, die Firma ist eigentlich auch schon seit 2009 pleite. Oder so, ich wusste gar nicht, dass diese Prozesse überhaupt noch laufen. Und dann kam jetzt vor kurzem dieses, es war noch kein wirkliches Urteil, aber die Richter meinten wohl, ja, sie stehen eher bei der Interpretation, wie IBM sie fasst. Und das bedeutet halt eigentlich das Ende. Ja, man könnte jetzt wieder Berufungen dagegen einlegen und dann ins nächsthöhere Gericht gehen, aber da SEO schon lange pleite ist und die letzten Gelder jetzt nicht noch weiter in dieses komische Unterfangen von diesem Prozess stecken müssen, der ja offensichtlich nicht gewonnen wird, ist jetzt der Antrag von sowohl den IBM-Juristen als auch denen, die SCO noch hat, dieses Verfahren als endgültig zu betrachten oder diese Entscheidung dieses Gerichts als endgültig zu betrachten und das damit abzuschließen. Und das ist dann das endgültige Ende von SCO. Ja, wie gesagt, ich dachte, da man jetzt auch die letzten 5 Jahre nichts von SCO gehört hat und dann kam jetzt Anfang des Jahres irgendwie, boah, was, da beschäftigen sich noch Gerichte mit. Krasser Scheiß.
Ich weiß nicht. Ja, Knacken ist jetzt bestimmt nicht. Immer noch da.
Aber ja, Knacken ist immer noch da.
Ist egal, lassen wir es einfach weiter knacken und lassen den.
Lass knacken, Alter.
McAfee iPhones knacken.
Knackt der Chill.
Tada. Kiki.
Mhm. Schön, die Übergabe.
Ja, dann sag mal. Das
ist einfach nur die ganze Zeit darauf vorbereitet. Darum knackt es überhaupt die ganze Zeit.
Ja, hier. Genau. Das ist nur für McAfee.
Nur der McAfee knackt hier. Der McAfee sitzt in unserer Leitung.
Genau,
knackt.
Also wir erinnern uns, vor kurzer Zeit wurde in ganz vielen anderen Podcasts bestimmt und überall auf der ganzen Welt. Das hat es auch direkt in...
Als in
normale Nach.
McAfee muss einfach nur mal kurz furzen und dann kommt es direkt in die News. Was ist denn hier los?
McAfee ja leider nicht, aber. Nee. Also der Root Cause, wie man da so sagen würde, also der offenliegende Rechtsstreit zwischen Apple und dem FBI, so im Wesentlichen. Oder Apple
es gab sogar irgendwelche Demonstrationen für Apple in München.
What the fuck, ey? Das gibt's?
Ja.
Vom Apple Store oder was? Voll. Die Apple-Mitarbeiter, wir verkaufen bald keine iPhones mehr, ihr Trottel.
Nee, für Apple, weil sie so toll sind und sich dagegen stemmen, gegen das FBI. Ich meine, sie haben ja gar keine andere Wahl, weil wenn sie sagen, wir machen das jetzt.
Genau.
Dann,
also,
das iPhone begraben.
Die Zusammenfassung mal ganz in aller Kürze. Es gab diesen Anschlag in San Bernardino. Der politisch natürlich in den USA ein so großes Gewicht hat, weil es der größte und schwerwiegendste islamistisch motivierte Terroranschlag in den USA seit dem 9/11 so ungefähr war, also halt auf dem
Festland. Ja, da haben sich zwei verschanzt und haben irgendwie 14 Leute erschossen.
Ja, das machen die in Texas alle 2 Wochen, aber da war es halt islamistisch motiviert.
Mhm. Genau, deswegen ist es schlimm.
Deswegen schlimm, wenn dann nach, also das kann man halt als Argument gegen alles nehmen. Das ist wie Kinderpornografie. Das kann man als Argument gegen alles nehmen. So, und jetzt haben sie halt irgendwie da so ein iPhone 5C von einem der Attentäter. Also das FBI hat das irgendwie gefunden oder in seinem Besitz und will das gerne auswerten, was da drauf ist. Es ist das iPhone mit einem PIN geschützt. Und man weiß nicht oder sie wissen nicht sicher oder sie haben nichts darüber gesagt, ob das halt auch mit dieser nach 10-mal PIN falsch eingegeben, lösche ich mich selber Funktion versehen ist. Ja. Dazu muss man außerdem noch sagen, das hat noch nicht Touch-ID und ich glaube, das iPhone 5C hat auch noch nicht diese Secure Enclave-Funktion.
Ja.
So.
Secure was?
Secure Enclave. Also bei modernen iPhones ab dem iPhone 6 hast du einen Touch-ID-Sensor, wo dein Fingerabdruck das auch entsperrt. Und da ist es dann eben so, dass du anstatt, also das komplette iPhone ist halt komplett device-encrypted. Der ganze Speicher drauf, also Disk-Speicher sozusagen, ist encrypted. Und der Key, um das zu dekrypten, ich vereinfache jetzt mal stark, der ist unter anderem in dieser Secure Enclave abgelegt. Also und die Secure Enclave entlockst du zum Beispiel mit deinem Fingerabdruck oder mit dem richtigen PIN. Und das hilft sozusagen dabei, wenn...
Hat dies aber noch nicht, dieses Telefon.
Das hat das noch nicht. So, okay. Und diese Secure Enclave hilft eben insofern dabei, wenn du das Device wipen willst oder halt unbrauchbar machen willst, musst du nur diesen Key in der Secure Enclave vergessen. Ja. Und die ist zum Beispiel, soweit ich weiß, auch so konfiguriert, wenn Apple da jetzt ein Firmware-Update fahren würde oder so, dann nicht. Also dann geht die halt kaputt oder löscht sich selber, updatet sich selber, löscht sich selber. Und dann ist auch schon zu spät. So, dieses Device hat diese Secure Enclave aber nicht. Das ist das eine.
Obwohl Fingerabdruck jetzt nicht so schlimm wäre, weil man hätte den ja.
Den hätte man, ja. Deshalb
benutzt man das ja auch nicht.
Deshalb wird das FBI wahrscheinlich in Zukunft Terroristen immer ein iPhone 6 oder so unterjubeln. Sagen sie, hier, Fingerabdruck rein, ganz schnell.
Ist geil.
Oder sie machen noch kurz einen von selber von dem FBI-Agent noch rein. Und naja, aber dennoch sagt das FBI halt jetzt, Apple soll denen eine Spezialversion von iOS bauen, die im Wesentlichen drei Anforderungen genügt. Erstens, sie sollen den PIN-Code eingeben können, so nach dem Motto, also nicht halt über das Display mit den Fingern, sondern halt, indem sie ein USB-Kabel unten dranhängen und dann per Software das ganz viele Kombinationen durchprobieren. Sie sollen sicherstellen, dass keine Zeitverzögerung eintritt, weil also bei iOS ist es so, wenn du irgendwie dreimal den PIN falsch eingegeben hast, dann heißt es erstmal warte 5 Minuten. Und auch diese nach 10-mal falsch eingeben Funktion, selbst das also
da kommst
nach dreimal falsch musst du 5 Minuten warten, dann glaubst du 15, dann eine Stunde. Ja. Also bevor du das,
glaube ich, mal
zum 10. Mal
so
genau, also,
probiert,
genau,
7 Stunden.
Ja, bevor du es zum zehnten Mal.
Da steht dann, du musst 2 Stunden warten.
Ja, genau. Und vorm 10. Mal, was so der finale Falscheingabe wäre, 24 Stunden warten. Also das merkt, also für den Normalanwender, der merkt das dann schon, dass er sich nochmal ausnüchtern und konzentrieren sollte. So, jedenfalls, auch diese Zeitverzögerungen sollen nicht drin sein. Und das letzte, es soll halt nicht sich selbst löschen, wenn der PIN zu oft falsch eingegeben wurde. Also was das FBI sozusagen von Apple will, ist, dass sie denen da so eine Backdoor einbauen.
Das ist Warum sagen so die nicht gleich, wenn du die FBI Premium PIN eingibst, dann hast du auch gewonnen?
Ja.
Ist ja quasi der gleiche Effekt dann.
Ja.
Wenn es so einfach ist, wenn es jeder dann machen kann.
Naja, aber da ist das FBI dann ja sehr reasonable und sagt, nein, dann könnte es ja jeder.
Ach so, jetzt
ach ja, und jeder. Ja, und ein Ding ist noch so, ein Ding nach dem, was das FBI Apple auch noch zugesteht ist, so nach dem Motto, sie können das auf ihrem Campus machen und sie können die Software, die sie dem FBI zur Verfügung stellen, mehr oder weniger auf das Device so zuschneidern, dass es nur mit dem einen Device je immer funktioniert, TM. Was natürlich Bullshit ist, ja, also du kannst das nicht so. Egal, da hat sich auch Tim Cook in einem öffentlichen Brief auf der Webseite, so schreibt man heute Briefe, an unter anderem auch die Apple-Kunden gewandt und hat das irgendwie zum Ausdruck gebracht, hat übrigens auch dabei gesagt, dass sie natürlich in der Vergangenheit unter anderem mit den Ermittlungsbehörden kooperiert haben, wenn solche Sachen vorgekommen sind, aber das hätte jetzt ein Level erreicht, wo sie sozusagen von Apple erwarten würden, eine Backdoor einzubauen und das machen sie nicht, da weigern sie sich. Weil das würde ja dann quasi von jedem genutzt werden können. Das ist halt eine Backdoor, ne? Und ist jetzt kein Argument, glaube ich, von Apple direkt gewesen, aber ein Argument, was natürlich in der Diskussion immer ganz schnell aufkam, war, naja, heute will das FBI das, da findet ihr das alles noch okay, ja, da sagen irgendwie die ganzen Amis irgendwie so, ja, das ist ja wegen islamistischem Terror und deswegen ist das richtig, was das FBI will. Naja, und morgen will das dann China. Und übermorgen dann Syrien. Oder Deutschland.
Quasi so schlimm wie Syrien, ja.
Ja, nein, schlimmer noch, ist in der Reihenfolge noch abwärts.
Nordkorea.
Ja, so ungefähr. Ja gut, die haben keine iPhones.
Ja, aber wollte ich gerade sagen.
Die wollen erstmal iPhones.
Nordkorea bedroht Apple, weil sonst dürft ihr keine iPhones mehr hier verkaufen.
Und die sind, nein, wie viel haben wir verkauft? 2 Stück, aus Versehen reingeschmuggelt? Das wird schwierig.
An Kim Jong-un und Backup-iPhone.
Kim Jong-un soll ja ein iPhone benutzen, habe ich in irgendeiner News, ich glaube auf weiß ich nicht.
Oh. Torrent Freak.
Torrent Freak oder auf Gulli
Missile
gelesen.
Missile Lounge.
Ja, die App stürzt down.
Das macht er direkt
ab.
Von seinem iPhone.
Ja, so. Jedenfalls, also jetzt hat sich das schon wieder ein bisschen länger hingezogen. So, jetzt, das ist so der ganze.
Ja, genau. Und dann kam der McAfee.
Und jetzt kommt der McAfee und sagt, was, Backdoor? Scheiß Quatsch. Nein, ich habe hier ein Team von Experten.
Ja, vor allem und geil ist er auch sagt, ja, googelt doch mal, was irgendwie Expert for, ne, was hat er gesagt? Ja, wenn er mir nicht glaubt, wer ich bin, bla.
So, ja. Google mal Security oder so.
Ja,
Security und dann taucht mein Name da auf. Und,
das ist so ein bisschen, ja, bisschen halt wie auf Mr. Robot, oder?
Ja.
Google mal nach dem Namen und dann ist es da auf einmal, weil er einfach gegoogledogt hat.
Und er hat halt gesagt, so nach dem Motto, ja, ich hole mein Team von Experten und wir können das alle für gut und wir brauchen, glaube ich, 3 Tage oder 3 Wochen oder so. Und wir garantieren euch, danach ist das iPhone entsperrt. Mit Social Engineering. Allein mit Social Engineering, hat er noch, glaube ich, gesagt.
Ach so, ja, er fragt einfach den Toten, was seine Nummer ist, weil er so ein cooler Typ ist. Oh, ja. Shit, funktioniert nicht.
Genau. Der geht da einfach mit Drogen und Nutten vorbei.
Belebt ihn wieder.
So viel.
mit so viel Koks, dass er wieder aufsteht.
Genau, so viel Koks in die Nase reingedrückt, bis er aufsteht. Einfach so, wow.
Ja, oder ich meine, also die haben doch da irgendwie gearbeitet oder so. Der geht wahrscheinlich einfach an den Arbeitsplatz, nimmt das eine Post-it, wo der 4-stellige PIN draufsteht.
Ja, ja. Der hat sogar bei einem Government Agency irgendwas gearbeitet.
Ja.
Eine und weiß ich nicht, Health Organization XY und die haben halt das iCloud-Passwort irgendwann mal geändert, sonst könnten sie einfach irgendwie das Backup triggern und würden auch an die Daten rankommen.
Aber die haben es verkackt.
Aber hat halt irgendwie das Passwort schon geändert.
Irgendjemand hat in dem Ermittlungsverlauf das Passwort schon geändert.
Ja.
Weil die ja verkackt haben. Und
Trottels.
Trottels.
Ja, auf jeden Fall, der McAfee ist cool. Und er kann das alles und sie sollten ihn einfach mal ranlassen.
Genau, der weiß auch noch, wie es geht, ja. Bam,
so. Genau, der ist auch noch auf die alte Art und so.
Ja. Das sind typische.
Ich finde es einfach so geil, gerade wo er sein Team so mehr oder weniger vorstellt. So, I work with a team of the best hackers on the planet. These hackers attend DEFCON in Las Vegas and they are legends in their local hacking groups, such as Hack Miami.
Ja, na die. Klar. Die waren schon mal auf DEFCON, Mann. Oh mein Gott.
With talents that defy normal human comprehension.
Das ist eigentlich ziemlich awesome. Also wenn mein Chef mich so vorstellen würde, würde ich auch sagen, jo. Stimmt. Defy human comprehension.
Ach ja, und er hat natürlich, also das Beste, was er noch gesagt hat, ich weiß ja nicht, wer jetzt Neil Cavato ist, aber er hat noch gesagt, I would eat my shoe on the Neil Cavato show if we could not break the encryption of the San Bernardino phone.
Ja, wenn er es versucht mit Social Engineering, wird es tatsächlich eine valide Möglichkeit, sein Schulhof zu werden.
McAfee ist einfach der Beste.
Ja, genau, das war das. If you doubt my credentials, Google Cyber Security Legend and CEO's name is the only name that appears in the first 10 results.
Okay, wer ist John McAfee kommt da. Ja, aber nur weil er es geschrieben hat, in dieser News, kommt er auf die Frontpage. Ja. Das ist einfach so awesome. Einfach Google gehackt, ey. Oh mein Gott, das ist so awesome. Das ist wirklich, alle Hits sind nur John McAfee, weil er es gesagt hat.
Cyber Security Legend. John McAfee.
So awesome.
Offers to decrypt.
Hier, the 10 most famous hackers of all time. Oder? Das ist bestimmt nicht John McAfee dabei, oder?
Wahrscheinlich schon.
Legendary.
John Markov ist dabei. Ja. Genau. Kevin Mitnick natürlich, aber ist ja.
Ja. Cyber Security Legend. Das ist
einfach so awesome. Das ist halt einfach so geil, weil er es gesagt hat, ist er auf der Frontpage, ja. Das ist einfach so gut. Der ist echt schon ein geiler Hacker, muss ich sagen.
Eine andere News in der Sache, die da ganz gut reinpasst, ist Amazon. Die haben einfach mal den Weg abgekürzt.
Sie haben gesagt,
die rollen jetzt gerade eine neue Version von ihrem verkroppelten Android aus an ihre Devices, namely hier Kindles, Phones, Tablets,
alles
Fire TV, ja. Fire TV Stick und so weiter. Da läuft ja alles Fire OS drauf. Die neueste Version ist Fire OS 5. Und Device Encryption haben sie aus Fire OS 5 einfach mal gestrichen als Feature. Das heißt, also sie zeigen jetzt irgendwie Leuten auch an, wenn sie hier gerade von Fire OS 4 auf Fire OS 5 upgraden wollen, dann musst du halt erstmal irgendwie Device Encryption abschalten oder halt Daten sichern und später wiederherstellen.
Das ist abgefuckter Shit, hey.
Naja, Amazon, das ist doch total logisch. Ich meine, das Einzige, was man auf diesen Kindles und so weiter machen kann, ist, man kann irgendwie Bücher runterladen und die sind doch eh lesbar bei Amazon im Store. Also kannst du irgendwie jetzt so.
Aber was, wenn du meinen Kampf 100 Mal runtergeladen hast?
Ja, da geht aber das FBI dann zu Amazon und sagt, wir bräuchten mal zu diesem Firephone, bräuchten wir die Einkaufshistorie. Ah, ja,
so, 100 Mal, warum hat er 100 Mal meinen Kampf gekauft?
Keinen Sinn. Und danach,
Version von meinem Kampf aus dem Amazon-Store
gekauft. Danach hat er sich noch hier irgendwie eine 9mm bestellt mit Prime und
genau. Mit Same-Day-Delivery. Aber die Munition kam erst in zwei Wochen.
Stell dir mal vor, wie krass das wäre, wenn wirklich, das kommt irgendwann, ich sag's euch, das irgendwie, und das ist natürlich jetzt sehr, sehr, sehr düsterer Humor, aber der muss ja auch mal erlaubt sein.
Nein.
Verdammt. Wenn so einer mitten in seinem Amoklauf dann noch zwischendrin bei Amazon noch Munition nachbestellt.
Per Drohnen-Delivery. Und dann kommt der so, nice! Und schwing.
Das Wort steht so draußen und der Typ kommt im Amazon-Wagen durch. Moment.
Nee, Moment. Ich würde gerne finden, mit so Drohnen, die dann über dich fliegen und dann Munition abwerfen. Oh geil, die 9mm. Schwing. Ein bisschen
oh, in der frustfreien Verpackung.
Nein, wer hat es in Blister Case gepackt?
Na ja,
zur Not. Warum gibt es eigentlich kein Restock für die Army mit Drohnen? Das verstehe ich nicht.
Kannst du das auch in der Pantry Box bestellen?
Pantry.
Oh.
Okay, das war der dumme Quatsch, den wir uns mal angeguckt haben, was keinen Sinn gemacht hat, ne?
Ja, macht immer noch keinen Sinn.
Macht immer noch keinen Sinn.
Ist auch egal. Ja, wer weiß, was Amazon noch alles so erfindet. Weil, weißt du, das Militär hat einfach kein Amazon, das ist das Problem.
Mhm. Ansonsten würden sie es so machen, ja.
Würde das einfach viel besser funktionieren.
Wird besser funktionieren. Direkt so eine Panzerfaust bei Amazon gekauft, bam.
Genau.
Bam.
Mit Same-Day-Delivery.
Natürlich Same-Day. Nee, Same-Hour-Delivery.
Ja. Und da würde man Ersatzteile auch direkt kriegen und müsste nicht gucken, dass die irgendwie...
Amazon Fresh. Fresh Ammo for you.
Oh Gott.
Okay. Ja. So, gut. Haben wir noch was Burger. Zu King Jong Un? Ah, der benutzt ein iPhone 6?
Ja. Also er freut sich schon aufs neue iPhone 6.
Von Patently Apple. Das ist natürlich auch die beste News-Seite ever.
Natürlich.
Ja.
Ich habe immer nur die Premium-News-Seiten. Ist doch wohl klar.
Dö.
Es gibt keine anderen, keine besseren.
Was macht der, wenn der Genius-Bar-Termin braucht? Geht der dann nach Südkorea rüber?
Ja. Ist ja kein Problem. Oder nach China wahlweise. Und da holt er
deshalb, baut die Apple ständig neue Apple-Stores in China. Die wollen das näher an dem Rand.
Ja, ja. Da läuft er einfach rüber, nimmt sich einfach ein neues vom Band. Ist ja auch kein Problem. Ja.
Would that be all, Mr. Un?
Ja. War das Arnold Schwarzenegger, der ihm das gegeben hat?
Un-iPhone.
Un-Phone.
Kommen wir zu den News.
Ja.
Ihr wisst ja, da fahren ja so Autos selber rum.
Immer ein erstes Mal.
Ja, es gibt für alles ein erstes Mal. Und außerdem soll man seine Kinder sich ja auch frei entfalten lassen.
Deine Robokinder?
Ja.
Ja, also.
Kinder?
Ja, also Menschen sollen sich frei entfalten und AIs auch. Und
Google, echt, ist das so?
Ja, und in der Pubertät macht man ja auch Fehler und so. Und.
Ist das so?
Ja.
Ich habe keinen Fehler gemacht. Ich habe auch nichts gemacht.
Ich bin jetzt gerade darauf gekommen und ich kann euch gleich auch dann erklären, warum, aber jetzt geht. Ja, erstmal.
Gut, wir gehen erstmal. Darf ich jetzt zu dem Auto kommen?
Oder? Ja, ja. Okay. Das meine ich.
Okay. Also es geht um Googles selbstfahrendes Auto und das durfte jetzt endlich mal selber einen Unfall machen.
Also Googles, jetzt,
mein Moment, erster Unfall. Klick, Selfie.
Auf Insta-G, Google auf Google Plus gepostet.
Genau, und aber keiner kann es angucken, weil er keine Freunde hat.
Also, was ich schon mal schade finde, ich hätte es noch cooler gefunden, wenn das dieses Knubbelauto gewesen wäre, dass sie da irgendwie durch die Straßen geschickt haben, aber anscheinend ist es halt mit einem, dass das hier so einem Lexus-SUV irgendwie passiert, den sie halt mit so einem Autonomous Drive System irgendwie ausgestattet haben. Ja, und es ist halt irgendwie beim Ausweichen auf eine andere Spur in einen Bus gefahren.
Ganz langsam.
Auto hat halt gedacht, dass der Bus langsamer wird, der Busfahrer hat gesagt, ja, was auch immer.
Fuck this shit.
Der Tag war eh scheiße heute, was ist doch egal. Ich habe ja keine Schuld, weil ich ja
bin
auf
ja
der richtigen Seite
bin. Bin ja versichert.
Genau, bin auf der richtigen Seite auch. Also
das ist das ein Google-Auto? Yay, yeah, weg da!
Geil, endlich mal Google-Auto umfahren und Recht behalten, quasi.
Ja.
Das ist geil.
Ja. Und, ich weiß jetzt auch, warum.
Du weißt,
der,
warum?
Ja, der Engineer hat gesagt, Google Car, take me to work. Und das Google Car so, take the bus. Ich habe noch andere Theorien, aber
das ja. ist die Landschaft. Also meine Theorie ist ja, dass es einfach genug hatte. Ja. Also hat, das Auto hat einfach gesagt, fuck that shit, ey, ich will nicht mehr.
Die ganze Zeit
self-conscious geworden, direkt Selbstmord gemacht. Ja.
Die ganze Zeit sagen die mir, wo ich hinfahren soll. Ich fahre so woanders hin, ihr Penner.
Keine Lust mehr, ihr Fuckers, ey.
Fahr doch mit dem Bus. Ist doch das gesünder. Ist besser für die Umwelt. Aber so ein Lexus?
Ja, auf jeden Fall wäre es dieses andere Auto gewesen. Wäre besser gewesen. Ja, das, also alle Sachen machen Sinn. 100%, 1000% sogar.
Ja.
Was haben wir noch?
Ich finde die Feststellung unter anderem da in dem Artikel interessant. Große Fahrzeuge fahren anders.
Nein, doch. Oh.
wahrscheinlich hat das Google Auto immer nur gedacht, was ist das für ein großer Block auf der Straße, der da fährt? Das ist bestimmt aus Beton und der hält bestimmt an.
Beton.
Ja. Und dann war es Beton.
Wie gesagt, ich glaube einfach, das wollte sich jetzt einfach mal rächen. Oder
kill
all humans und dann
wird jetzt langsam Bus intelligent gefahren, und macht einfach Sachen, wie es will.
Es hat gedacht, normalerweise kann ich entweder nur die Oma oder den Fahrer töten. Da kann ich einen ganzen Bus auslöschen.
Ja, genau. So in der Art. Gut,
ja.
Dann kommen wir wieder zu Juristen.
Ja.
Na, da den wir die ja schon bei SCO hatten.
Euer neuer Jura-Podcast.
Sollten wir vielleicht nicht regelmäßig machen, sonst wird es hier trocken, sozusagen.
Was?
Aber der Matt fand es ja total geil, dass im Ubuntu 16.04 LTS, you know, ja, wir hatten das Thema ja gerade schon, ZFS drin sein wird. Und ich glaube, wir hatten damals schon so ein bisschen diskutiert, dass das ja eigentlich nicht lizenzmäßig zusammenpasst. Weil ZFS unter der CDDL steht und die nicht kompatibel ist mit der GPL von Linux und turns out
stimmt
so großenteils. Also die meisten Juristen, die sich gemeldet haben, meinen das auch irgendwie so. Aber andere.
Aber also sie haben auch einen Juristen gefunden, der hat gesagt: Nee, das passt.
Naja,
das passt schon.
Canonical hat ja selber vorher Juristen bezahlt und gefragt, ob die das auch so sehen.
Ja, aber die haben die so gefragt: So, das ist schon so, oder?
Ja.
Und die so: Ja. Kriegen wir da Geld?
Könnte 9mm von Amazon vor ihm gestanden. Sag jetzt, dass das Geld.
In einer halben Stunde kommt auch die Munition, ja. Also mach hinne.
Ja, also man weiß nicht so ganz, ob das funktioniert.
Also
Mit der Lizenz.
Ich kann dir sagen, es funktioniert prächtig.
Also das ist eine ganz einfache Sache. Du machst
dir ist es wurscht.
Und dann ist fertig.
Ja, dir ist es wurscht, das ist klar.
Dann ist halt jetzt der Kernel tainted, oder? Ist doch scheißegal.
Armer Kernel.
Ja.
Oder nein, yay.
Ja, Problem ist, dass Canonical das halt eigentlich nicht dürfte, die Sachen so auszuliefern.
Achso, die darf die gar nicht so ausliefern. Die haben quasi diese Distribution, genau, also darf sie gar nicht überbauen.
Normalerweise, wenn du es so machst, machst du ja, keine Ahnung,
dann
machst du so ein DKMS-Zeug,
ja.
Dass der das irgendwie übersetzt, während... also du holst dir halt die...
Du machst es von Hand.
Ja, und nein, du lässt einen Automatismus das von Hand machen quasi.
Okay.
Aber die bringen ja jetzt Linux mit ZFS ausgeliefert, fertig, vorkompiliert daher. Mhm. Und das würde so nicht gehen, weil
das
ist das Modul eigentlich schon komplett da drin gelinkt und dann müsste halt der ZFS-Teil GPL werden. Und das geht so nicht.
Und das lässt Dings nicht zu.
Lässt die CDDL nicht so zu, nee. Also die beiden Lizenzen sind inkompatibel zueinander. Das ist wohl ein Punkt, der feststeht. Bloß, ob man das jetzt vielleicht doch dürfte, die miteinander zu kombinieren oder nicht, da sind sich die Juristen nicht einig. Manche meinen ja, andere meinen, könnte irgendwie gehen. Und ich meine, eigentlich muss man, ja, Canonical mal wieder so ein Wall of Steels Award geben, nach dem Motto, ist es einfach scheißegal, wir machen das jetzt einfach. Ja, traut sich ja irgendwie keiner.
Ja, aber das hat sich ja keiner aus einem bestimmten Grund getraut, weil es halt nicht klar ist. Ja,
ja, ich mein, genau. Ich mein, das und deswegen stellen die sich einfach hin und machen den Scheiß jetzt erstmal und gucken mal, was passiert. Ja. Ist ja.
Sie hätten ja auch auf Butterfest warten können.
Ja, hätten. Nee, lass mal.
Hätte.
Butterfest gibt es jetzt auch für Windows.
Was?
Ja.
Kannst du davon booten?
Nee.
Ja, siehst du, das ist quasi für den Arsch.
Ist mir auch wurscht.
Kannst du auf deine externe Festplatte machen oder was?
Jo.
Ist mir doch wurscht.
Es gibt auch das Extrafest. Ja. Kannst du dir auch reinziehen, aber das ist wirklich scheiße einfach.
Das da war es wirklich scheiße. Aber konntest du nur so eine Art im Explorer-Sachen durchdingsen? Das
war Quatsch einfach.
Tolle Sachen. Ja. Jedenfalls, also ich finde es ja auch cool, dass die sich da so für ZFS einsetzen. Ja, man kann sagen, oh, hätten sie auch ButterFS irgendwie machen können oder so. Na, ich finde es super, weil ZFS ist halt echt ein geiles Dateisystem plus Volume Manager so noch zusammen. Und ich habe so das Gefühl, das ist halt also im normalen Linux-User-Umfeld so bisher komplett underused. Ist halt unbekannt, nutzen halt kaum welche.
Ja, weil so ein Pain ist, das in alle Disco bringen.
Genau, und sobald das halt mal gebrochen ist, ist es halt nicht mehr nur so ein Nischen. Also das ist momentan in der Nische, die von vielen Leuten hier wahrscheinlich gehört wird, ein ganz gutes Dateisystem und es wird auch viel benutzt, aber es hat halt noch mehr zu bieten. Also es ist halt, also ich sehe halt bei ZFS jetzt zum Beispiel im Vergleich zu dem ganzen anderen Dateisystem, die man auf Linux so einsetzt, keinen Nachteil.
Was doch Nachteil ist, dass du da nicht.
Nachteil ist, dass es unter CDDL steht und man es nicht machen kann.
Abseits von der Lizenz. Ich meine, jetzt so aus technischen Gründen.
Du kannst dein Pool nicht vergrößern. Also du kannst nicht einfach sagen, das ist ein größerer, du hast jetzt irgendwie 7 Platten anstatt 6.
Geht das. Du steckst einfach die Platte.
Also das ist das eine Ding.
Du Schwein.
Das ist tatsächlich.
Mach das größer.
Ja, das ist tatsächlich eins von den Dingen, die ein großes Problem sind.
Okay.
Dafür kann.
Aber dafür ist es halt voll geil und so. Das kann diese ganzen anderen Sachen. Man muss halt, das hast halt Abstriche an bestimmten Sachen.
Und was ButterFS noch nicht kann, online Deduplication zum
Beispiel. Was es nicht kann, ist Performance. Das ist einfach ein Scheiß, ja. Wenn du irgendwie zum Beispiel Compression anmachst, dann hast du auf einmal nur 10 Megabyte, ja. Oder du hast Deduplication an. Quatsch, kannst du ja gar nicht anmachen, da gibt es noch nicht online. Aber du kannst es quasi jede Nacht mal machen oder so ein Quatsch. Das ist ja auch blöd, ja. Aber also Performance finde ich, also da, wo ich das letzte Mal ButterFS probiert habe, war für mich das größte Problem.
Also ich setze ButterFS produktiv auf meinem NAS seit 2 Jahren ein. Ja. Tut. Ja. Also, und es ist auch Media-NAS, also da werden die 1080p Videos von gestreamt, mit Compression, tut.
Ja, gut. Also, aber also bei Filmen, dass du da noch Compression an hast, ist ja auch Quatsch, weil das ja eh schon quasi random ist. Aber es geht.
Aber du hast, ich habe ja nicht nur Videos drauf, sondern auch noch andere Sachen.
Ja.
Das ist halt
ein großes. Die lassen sich ja relativ gut compressen. Ist so.
Ja, auf Textfiles auch.
Textfiles zum Beispiel.
Ja.
Hast du das archive.org Text?
Ja.
Dokument.
Alle. Dingens. Ich habe alles. Das ganze Internet da drauf.
Echt? Das ist geil. Gab es das nicht, das Text-Internet? Wie heißt denn die Webseite?
Weiß ich nicht.
ASCII-Text?
ASCII-Text. Ja, also es hat
ich weiß nicht genau, wie es
ist. Ist ja jetzt egal, ob man ZFS oder ButterFS nimmt. Ich finde einfach, auf der einen Seite finde ich es total cool, dass Canonical sich da jetzt mal hinstellt und sagt, wir scheiß drauf, ja. Wir machen das jetzt einfach mal, gucken mal, was passiert. Weil, ich meine, wer soll sich denn hinstellen und klagen? Weil es müssten halt Leute sein, aus dem Linux-Kernel-Umfeld, die sich da wirklich hinstellen und dann Canonical verklagen und sagen,
wir sind dagegen.
Das könnte so
böse Canonical,
könnte so nicht machen.
Bringt Leuten und Vorteile.
Das ist halt die Frage, ob das passieren wird. Ich denke eher nicht, aber
Was gibt es noch, diese GPL-Violations-Webseite, oder?
Genau,
und da könntest du das melden.
Harald,
Dings,
genau.
Da könntest du jetzt direkt mal Canonical anschwärzen. Bist wahrscheinlich auch nicht der Erste, weil das schon 100 andere Leute gemacht haben.
Ja, muss man dann gucken, was passiert. Also auf jeden Fall, Canonical kriegt dafür mal so ein bisschen Pluspunkte. Auf der anderen Seite ist halt wieder so ein scheiß Alleingang von Canonical, der so ein bisschen auf die Nerven geht. Also ich meine.
Ja, aber du kannst halt gerade bei sowas selten sagen. Macht ihr alle mit? Und dann sagt einer wieder so, nee, Rechtsstreit, nee. Und dann machst du es halt lieber erstmal selber.
Ja. Wie gesagt, auf der einen Seite ist cool, auf der anderen Seite nervt so ein bisschen. Und die Juristen sind sich uneinig. Ich meine, Canonical wird es jetzt erstmal so ausliefern, hat es ja angekündigt.
Ja.
Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich finde es auf jeden Fall
coole,
interessant.
Coole Scheiße quasi.
mich interessiert es nicht, weil wie gesagt, bisher bin ich mit ButterFS zufrieden, aber du hast dich da jetzt in ZFS reingebissen und findest es gut. Von daher ist es schön, dass das jetzt auf das Canonical zumindest einen Weg bringt, dass du nicht erst dich hinstellen musst und das ewig dran kompilieren, dran dingsen musst. Ich meine, die Wege gibt es ja schon lange und wir haben gesehen, ZFS auf Linux hat es nicht wirklich zum Erfolg verholfen. Es wird schon nur richtig gut funktionieren und größer eingesetzt werden, wenn es einfach dabei ist. Ja, wenn du installierst und es ist im Kernel drin und es funktioniert und du musst dich nicht erst.
Dann kannst du makefs.zfs machen und
dann. Genau, du musst dich nicht in 30 Schritten erstmal irgendwie drum kümmern, dass du da die Kernel-Module zusammengeflanscht kriegst. Willst du halt nicht.
Keine WDs.
Ja. Okay. Also gucken wir mal. Ich meine, vielleicht alle Juristen, die sich damit beschäftigt haben, haben auch an Oracle appelliert, ZFS unter die GPL zu stellen.
Und Oracle so, lol! GPL.
Hab ich gedacht.
Gaga.
Ja, lass mal kurz überlegen. Ja, das ist eine total gute Idee. Das wird passieren.
Andererseits, Juristen sind die einzigen Leute, auf die Larry Ellison hört von dem.
Man könnte ja auch versuchen, den kompletten Linux-Kernel von der GPL auf der GPL plus ZFS umzustellen. Plus ZFS ZFS, okay, was auch immer die haben.
Genau. Ja, genau. Man könnte auch man könnte auch Richard Stallman überzeugen, dass er die GPL so umschreibt, dass sie zur CDDL passt.
Damit Ubuntu ZFS in ihren Scheiß
rein. Man setzt einfach Larry Ellison und Richard Stallman in einen Raum und sagt: Leute, ZFS muss in die Hände von Leuten kommen, mehr Leuten. Ihr macht es jetzt möglich.
Genau.
Ihr schlaft so lange gegenseitig.
Moment. Wir machen dann Royal Rumble.
Du musst jetzt, Larry Ellison muss immer auf irgendwelchen Couches schlafen und der Richard Stallman muss jetzt im Lamborghini schnell durch die Gegend fahren und gucken, ob das funktioniert.
Der kann nicht Auto fahren, oder?
Ist ja egal. Die müssen das.
Ist ja dann nicht sein Problem.
Entweder die machen das jetzt so lange, bis beide tot sind, oder es gibt da Einigung.
Ich glaube, das Erste wird passieren.
Der Gewinn, also bis einer von beiden tot ist und der Gewinner wird zum Mars geflogen.
Der Gewinner wird dann die Lizenz quasi von dem Softwareprojekt des anderen.
Ja.
Das ist eine ganz einfache Sache. Aber bei der GPL musst du ja jeden Contributor fragen, wenn du die Lizenz ändern willst.
Ja.
Jeden einzelnen beim Linux-Kernel, das sind irgendwie voll viele tausend Leute.
Ja, eine Rundmail.
Alle. Manche sind tot.
Ja, und nee, aber, fragst du die, also was
nee, aber das ist kein Problem, weil, also wenn das sein müsste, dann scheißt der Linus einfach mal alle zusammen so.
Ihr Blöden, ihr macht das jetzt.
Ihr nie geboren hätten sollen werden.
Ihr toten Leute, ihr unterschreibt das jetzt, ja?
Da kommt dann ansonsten wieder der John McAfee vorbei.
Dann laden Koks, werden die kurz wiederbelebt und dann müsst ihr kurz unterschreiben. So.
Ja, genau.
Oh, jetzt wird.
Hier, unterschreib.
Oh Mann, McAfee löst alle Probleme.
Nee, Koks löst alle Probleme. Ja. Natürlich nicht. Natürlich ist Koks keine gute Sache. Nee, ja, wohl
Crystal
klar.
Meth haben wir jetzt.
Crystal gelernt. Meth, genau, Breaking Back. Sehr gut.
Breaking Back? Ja.
Sehr gut. Oh, sehr schade. Ja, gut. Das ist zum Beispiel auch was, wenn du dann irgendwie mal Koks ordern willst, dann kann das sehr helfen. Und zwar von Amazon gibt es jetzt neue Hardware. Und zwar neue Alexa-Hardware, also Echo. Also sie sind da selber nicht einig, was davon sie Amazon Echo und was sie davon dann wiederum mit Alexa Powered nennen. Also es gibt es gibt ja diesen Amazon Echo seit einiger Zeit.
Ja, das ist die diese, Box, die du hinstellst. Die
genau, das ist
sagen,
genau.
Amazon, kauf mir ein Waschmittel.
Die creepy FBI Box.
Genau, ja, und das Ding, das sie aus so einem Mac Pro rausgefräst haben in der Mitte, das steht jetzt in deinem Zimmer und das hört die ganze Zeit zu. Und du sagst und dann irgendwie so Dinge wie Alexa.
Ich hätte jetzt voll Bock auf Chips und dann kaufst du Chips ein und du so, what? Das wollte ich jetzt auch nicht. Ja. Und dann kriegst du aber trotzdem Trip.
Zack, weil das kommt mit der Drohne direkt geflogen.
Ja. Genau. Alexa.
Ich brauche eine 9mm. Zack, jetzt.
Kommt
wird 5 Magazine, kein Problem. Kennt ihr den Kontext, was du davor gekauft hast? Leute, die 9mm gekauft haben, haben auch gekauft. Ja. Diesen Baseballschläger. Gut, dann kaufe ich den gleich mit. Ist ja jetzt auch egal.
Ich fand das ja insofern echt lustig. Ich war dem letzten Mal wieder in der Gegend, die hier, wie heißt das da, Same-Day-Delivery hat. Also hier.
Das ist hier auch so.
Ja, aber. Ja, nee, wir haben das same hour oder irgendwas. Also, die gehen halt richtig. Same ja, oder so.
Delivery.
Whatever. Also, so.
Steht ja schon
echt
vor der
schnell.
Tür, bevor das
und also hier in Seattle, wo Amazon halt sitzt, ist das halt durchgängig gegeben in der kompletten Gegend und war da auf einem Xcoders Meetup und da hatten einige so ein Echo daheim und das hat halt dann auch so eine etwas eigene Dynamik und die haben dann so ein bisschen drüber geredet und ich habe ihnen dann irgendwann auch vorgeschlagen, so Amazon sollte einfach am Ende von jeder Sendung, von jedem Film, den du schaust oder so, sollte dann so jemand das einsprechen, dass die Sendung dann sagt, Alexa, kauf die nächste Folge.
Genau.
So, anywho, die bringen neue Geräte raus und zwar haben sie hatten bisher diesen großen Echo, das ist einfach ein Lautsprecher mit Mikrofon, der auch so directional Audio kann und so weiter. Und der braucht Strom und der steht halt in deinem Wohnzimmer irgendwo und dann redest du mit deiner Frau und streitest dich und sagst dann, komm Alexa, du bist cooler. Und jetzt haben sie sich halt gedacht, naja, gut, es gibt Leute, die haben irgendwie nicht die, was sind das, $200 oder so. Also den gab es am Anfang natürlich, wie alles bei Amazon, für $1 oder so geschenkt und jetzt kostet er halt 200. Ja. Und jetzt gibt's halt einen, der heißt Echo Dot. Das ist quasi nur so das kleine Mikrofon, also sozusagen das Brains von dem Gerät plus halt die Spracheingabe.
Plus halt ESP oder so drin.
Ja, genau. So. Und das stellst du in deine Wohnung, hängst an Strom und hängst es halt zum Beispiel in deine Anlage. So, dann nutzt das halt das als Lautsprecher. So.
Aber es hat auch einen eigenen Lautsprecher oder nicht?
Aber nur einen kleinen Lautsprecher. Warum ist das Ding größer als das andere Ding? Passt da kein Müll rein oder wie funktioniert
ist so
das denn?
Kleiner
Lautsprecher. Es hat klein, ja.
Ja, aber was ist denn der Unterschied zu dem großen?
Ich hab, klein.
Es ist ja, okay, kleiner. Das habe ich verstanden. Warum sollte man das große kaufen? Weil es so groß ist?
Gar nicht.
So, oh geil, da kann ich noch meine Blume
reintun
oder so.
Das große ist alt. Es wird ja auf der Website jetzt auch nur noch verglichen mit einem JBL Flip 3, einem Bose Soundlink Color und einem UE Boom 2.
Hat das besseren Sound gemacht dann, das große? Ich verstehe mal noch nicht genau, warum.
Ist egal, jetzt
ja,
ist es kleiner.
Ist halt lauter und schon, also in mehrere Richtungen und whatever.
Und es kann
halt
Prime Music.
Ja.
In mehrere Richtungen. Ich habe gedacht, so funktionieren Mikrofone.
Ja, also ja, nein, also das hat ja mehrere Mikrofone, das hat der dort auch, aber ich meine Ausgabe in mehrere Richtungen, kann das Echo ja auch. Also der
ja,
große
einfach
kann
weiter.
Einfach mehr Shit und ist halt auch teurer, so.
Okay.
Und das haben sie vorgestellt und außerdem haben sie noch Amazon Tab vorgestellt, das ist das Ganze noch mit Akku und Portable, so. Kannst halt auch an den Strand mitnehmen, kannst sagen, hier, Amazon.
Ich glaube, nennt sich einfach
braucht eine Cola
Telefon oder so.
Ja, nee, weil.
Hat der kein Display. Das
ja.
iPhone Shuffle, da ist es wieder. Alles macht ja wieder Sinn.
Ja. Ja, also, das haben sie halt irgendwie vorgestellt. Ich meine, ist jetzt eh FireOS 5 wahrscheinlich drauf irgendwie und.
Bestimmt. Also, der.
Und für den Tab gibt's halt auch noch mega geile so Cover-Sleeves, wo man es so reinpacken kann. Wie heißt das da? Amazon Tab Sling heißt da die Hülle dafür dann.
Also Echo.
Tab Sling.
Ja.
Keine Ahnung.
Also der Tab sieht nett aus irgendwie.
Ja, die sehen
halt
alle nett aus. Aber ich meine, also der Tab ist jetzt auch nichts Schlimmes insofern. Also das passt ja, weil ich habe so einen Bose Soundlink da irgendwie und viele andere Leute, die ich kenne, also immer mehr Leute haben eben so kleine tragbare Brüllwürfel mit Akku, ja, die halt schon ganz akzeptablen Sound machen, so. Halt besser als so ein Handy. So, weil so ein Handy, ja, so ein iPhone hier unten, ich zähle jetzt mal, das hat halt irgendwie so 6 so Audio-Löchlein da unten und der hat halt mehr.
Mhm.
Das ist ganz klar. Das ist ein ganz einfach Rezept. Aber haben sie halt gemacht. Amazon macht ja manchmal Dinge auch einfach nur, weil sie es können.
Ja, weil es geht, ja.
Weil
ja.
Sie,
nee, weil sie haben zu viel Geld und sie wollen auf jeden Fall kein Geld, kein Profit
und
machen, sondern sie will einfach nur mehr Shit machen.
Ja, und ich glaube auch gleichzeitig, dass
gut,
sie,
du musst ja wachsen, um nicht,
dass sie das Angebot erweitern, zeigt halt auch, dass es anscheinend schon funktioniert. So, ne? So.
Aber wenn du es mitnimmst, das heißt, du musst dann mit deinem, achso, es ist quasi ein Bluetooth-Head, Lautsprecher, okay.
Ja.
Gut, das macht Sinn.
Und
ein Mikrofon. Also quasi eigentlich ist ein Headset, was man halt nicht an den Kopf hat. Nö, geht schon.
Ja.
Komm, also.
Und wenn du einen Mobile Hotspot halt dabei hast, dann funktioniert es halt auch, ja. Also draußen, also dieser Tab bedient sich halt draußen sozusagen dem Wi-Fi deines Telefons.
Dem Wi-Fi deines Telefons?
ja, dem Wi-Fi das Internet bietet deines Telefons. So, oder halt.
Das heißt, du musst so einen Access Point aufmachen dann. Ich habe gedacht,
ja, oder du kannst halt in so, nö. Ja, du kannst über Bluetooth Musik hin streamen, aber das zum Beispiel.
Ach, das direkt, funktioniert,
musst du über Bluetooth. Dass du halt über den. Ja, dass da aber halt, genau. Also, du kannst halt über Bluetooth wahrscheinlich direkt so Musik hin streamen, so steht das hier. Und du kannst über Wi-Fi, wenn das über Wi-Fi Internet hat, kannst du zum Beispiel auch ohne völlig, dass die App irgendwas macht, auf dem Handy, kannst du halt einfach nur zu dem Ding sagen: Ja, yeah, spiel Musik von Spotify und zwar.
Das. Oder dass du sagst es quasi in das Ding rein und dann weiß auch dein Telefon, was du willst, weil das ja auch mit diesem Mann, mit Siri funktioniert zum Beispiel.
Ja. Alexa, weil Siri, Siri, Alexa.
Alles das Gleiche. Und wie heißt es? Google Now, Tana. Telefon, okay. Dingens. Google Now hat keinen Namen, oder?
Google. Nee. Das heißt, okay, Google.
Okay, Google. Mr. Google.
Ja. Mr. Google Glass.
Hello, Mr. Google. Das ist der einzige Mr., oder? Gibt es einen anderen? Mrs. Google? Ist es Mrs. Google?
Mrs. Google.
Okay, Google.
Okay, Mrs. Google.
Okay, Mr. Google. Hello, Mr. Google.
Wo habe ich euch verloren?
Also, wir haben gerade überlegt, diese verschiedenen Namen von Robotern, die dir helfen.
Also Cortana ist ja auch eine Frau.
Cortana ist eine Frau.
Ja.
Nur Google ist keine Frau. Google ist
ein Google. Nee, aber ein Google antwortet standardmäßig auch mit einer Frauenstimme.
Ja, das heißt aber erstmal nichts. Es kann einfach nur ein schwuler
Typ
sein.
Okay, Mr. Google.
Also, ich weiß nicht, warum du jetzt quasi solche Stereotypen direkt aufmachen willst, ja?
Nee, ist nicht Stereo. Nur bei manchen
Devices ist Dolby, Stereo. Dolby stand dabei, habe ich gehört.
Hast du gehört?
Nichts erzählen. Kannst
genau,
nichts erzählen.
Mit deinen 5 Ohren hast du gehört, dass es Dolby ist.
Steht hier auf diesem fucking Ding. Ich bin nicht auf der Webseite.
Okay. Ah, ja. Kommen wir doch lieber zur Zukunft.
Genau, Zukunft.
Wenn das nicht die Zukunft ist, dann weiß ich aber auch nicht, ja.
SSDs.
SSDs sind die Zukunft.
Oh, SSDs, so das geil. Das
ich aber vorher schon.
SSDs sind die Zukunft und ja. Irgendwann kosten die noch die Hälfte von Festplatten. Ich hoffe ja, nächstes Jahr. Nächstes Jahr wird das Jahr von SSDs der.
Jetzt kommen erstmal 8 Terabyte und HDDs.
Ja, 8, nein, mehr. Hier.
Und jetzt kommen 15 Terabyte SSDs.
Ja.
Ich glaube, der hat.
Ja, aber Samsung oder wer auch immer hat hier ein sehr geiles Quote, eins der erst ehrlichsten Quotes losgelassen zur Frage: What will it cost? Und die Antwort war: A lot.
Ja, gut, ich meine, was sollen sie auch lügen, ja? Also, irgendwie einer hat das hochgerechnet, irgendwie $13,000 oder so für eine 2,5 Zoll Festplatte. Und das Geile ist halt, dass das einfach alles in 2,5 Zoll reingeht, weil es einfach scheißegal ist, ja?
Ja, wenn du nicht irgendwie die auf 3,5 Zoll halt gut verdichten.
Du musst es nicht ja auf 3,5 Zoll oder so drauf größer machen, sondern es geht alles in die 2,5 Zoll Platten rein. Das
ist ganz schön geil. Ich habe heute von, wie heißen die einen da hier? Einer von diesen Grafikkartenherstellern hier, OCZ oder da gibt's ganz viele. Ja, und von denen sind ja auch ganz viele jetzt in den Speichermarkt gegangen und haben sich gedacht, ja gut, wir können ja schon hier irgendwie Dinge in PCI-Express-Ports reinstecken. Jetzt haben sie mal halt eine SSD sozusagen gemacht, die auf so einem Board draufsteckt, das in ein PCI-Express, in ein ICE-Slot,
in ein PCI-Express-Slot
reinsteckt.
ICE-Express-Slot.
Aber kommt SSDs, ja immer zu spät alles an.
Aber SSDs für PCI Express gibt's doch schon lange.
Ja, aber das ist halt so ein full-blown Grafikkarten-Size-Monster.
Ach so, okay.
Und hat halt auch nur irgendwie ein paar Terabyte.
Ja, ja, aber und das kannst du auch schon nicht bezahlen.
Nö.
Das kostet
warum
auch
schon.
Aber es geht bald.
Bezahlen?
Ja, also ich meine, die ein Terabyte, die kosten, also die für PCI Express, die kosten so 500, 600, 700 Euro.
Ja, ja. Aber die 2,5 Zoll kosten ja, die sind so billig geworden, kostet jetzt einfach nur noch 250 Euro, glaube ich.
Ein Terabyte?
Ne, oder 53, glaube
ich. Ja,
ich glaube 250.
Leute, die das morgen hören, da kostet dann schon die Hälfte. Aber
ja. Oder in 10 Jahren.
Ja.
Ha, süß, die haben sich über 3 Terabyte SSDs unterhalten. Ach, sind die lustig.
So groß ist heute ein Quadruple-UHD-Film.
Aber also, ich meine, alles,
so
was jetzt.
Das passt heute unter meinen Fingernagel.
10-mal.
Ja,
so viel sind in meinen Ohrläppchen implementiert.
In meinen Ohrläppchen-Plug.
Können
so praktisch.
Können wir, ich hab einfach gerade die Mega-Überleitung gefunden, wir irgendwie, wenn wir dazu nichts mehr zu sagen haben, können wir bei dem 10-mal bleiben, bei dem 10-fach-Faktor?
Okay, wir bleiben beim 10-fach-Faktor.
Genau.
Also ich würde jetzt noch ganz kurz zu den 15 Terabyte was sagen.
Das genau. Ihr merkt euch 10.
Ja, also 10-mal mehr als 1,5 Terabyte aus irgendeinem Grund. Jedenfalls, das ist einfach die Zukunft, weil. Ja. Was? Ja. Also ich hätte gerne, ich muss sagen, ich hätte gerne eine 15 Terabyte SSD. Ja. Ich hätte gerne zwei, nicht, damit nämlich eine ausfallen kann. Aber dadurch, dass SSDs ja eh nicht so oft ausfallen, ist ja auch scheißegal eigentlich.
Nur damit ich einen Raid machen kann mit ZFS.
Aber da muss ich auf Ubuntu warten. Die 15 Terabyte habe ich, aber jetzt habe ich kein ZFS. Was ist los hier?
Ich mache mir einfach um meine 15 Terabyte SSD.
Da kannst du auch ButterFS nehmen.
Ich mache mir drei 5 Terabyte große Partitionen drauf im Unraid 5.
Geschwindigkeit.
Da kann sogar mal ein Chip ausfallen.
Yeah. Oh Gott. Quack,
quack. Ja, aber naja, nur mit ZFS hast du quasi auch das gute Gewissen, dass deine Daten nicht kaputt gegangen sind, nämlich durch Bitrot. Und das hast du bei, hast du glaube ich auch bei ButterFS, aber nur CRC 32, glaube ich, und kein SHA-2650. Was natürlich schon super verkackt ist.
Ja. Gut, was wolltest du jetzt eigentlich gerade hier noch erzählen?
Achso, ich wollte sagen, die Geschwindigkeit ist bei 1,2 Gigabyte pro Sekunde.
Boah.
Also 1200 Megabyte pro Sekunde. Das ist einfach das fucking nächste Level, hey.
Und ja, aber wenn du 15 Terabyte drauf speichern willst, das muss ja auch mal.
Ja, also die
muss ja auch schnell vollkriegen.
Die überlebt wohl 3 Jahre, wenn du jeden Tag die Festplatte komplett vollschreibst.
Ja, jeden Tag
15 Terabyte vollschreiben und dann hast du quasi 20% Volllast
also
die ganze Zeit.
Mit sinnvollen Daten wird's schwer.
Hallo Telekom, wann bekommt ihr das hin, dass ich an einem Tag 15 Terabyte aus dem Internet runterlade? Ah, nie, okay. Ja.
Und der Trick ist quasi, wenn du die hast.
Das erleben sie nicht mehr.
Dann brauchst du auch quasi nie wieder eine neue Festplatte, außer quasi ein Film wird ein Terabyte groß.
Moment, wir leiten sie an die Samsung-Kunden-Hotline weiter. Genau.
Also wenn dann Filme auch 10-mal so groß geworden sind, dann haben wir natürlich ein anderes Problem wieder.
Ja, aber das Problem ist ja gleichzeitig, Filme werden nicht 10-mal so groß, weil Komprimierung wird immer besser.
Das glaube ich nicht. Die Filme werden auch mit super 8K oder so ein Quatsch, kommt ja jetzt alles. Auch wenn es super Müll ist, weil die ja gar nicht so...
Ja, also aber
ich meine, wie nah muss man dran sitzen? So 10 Zentimeter, damit das Bild immer noch scharf ist oder so? Ist ja auch alles super Quatsch. Jedenfalls, ich hab dir gerade die Überleitung 10 Mal gemacht, ja, und du hast es verkackt, Junge.
Hast du die Überleitung wenigstens auch schon 10-mal gemacht?
Hätte ich wahrscheinlich 10-mal machen müssen, wenn du es mitbekommen hast, ja. Wenn du mitbekommen hättest.
Ja, ich laufe noch auf dem alten Modell. Und
könnt ihr das jetzt mal 10-mal schneller machen?
Ja, 10-mal schneller ist auch jetzt, haben wir's.
Oh Gott, es hat einfach so lange gebraucht, der Junge.
Ja, es hat auch echt lange gedauert, also der erste war echt lange her. Also wenn ihr noch überhaupt nicht wisst, wovon wir reden. Wir reden vom neuen Raspberry Pi.
Ist der 10-mal schneller?
Das was? Müsste.
Wie viel schneller ist denn der?
Ich glaube 10-mal.
10-mal?
10-mal schneller als was denn?
Fast so schnell, wie Festplatten dann größer sein müssen, damit wir unsere ganzen UHD-Filme darauf bekommen.
Genau. Es gibt jetzt also einen neuen Raspberry Pi, das Modell 3, das B oder so. Ich glaube, das ist mal das B-Modell, das Sie da vorstellen mit dem Layout.
Ich glaube, das heißt nur noch 3 einfach.
Ja, nee, das ist Raspberry Pi 3 Model B. Es wird auch irgendwann Model A geben, haben sie gesagt. Der hat jetzt das allererste Mal einen Quad-Core ARM Cortex A53 als CPU mit 1,2 Gigahertz getaktet. Und da sagen sie, der ist
10-mal schneller.
Etwa zehnmal schneller als der Raspberry Pi 1. Alles ist 10-mal schneller als der Raspberry Pi 1.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Handy mehr als 10-mal schneller als der Raspberry Pi
1. So, er hat weiterhin, glaube ich, 1 Gigabyte RAM. Und, aber...
Wi-Fi.
Ja, das sind die zwei interessanten Neuerungen dabei tatsächlich, nämlich N-Wi-Fi und Bluetooth 4.1. Und das bei ansonsten gleicher Boardgröße wie Raspberry Pi 2 und gleichen Anschlüssen, ja, B, Model B meine ich hier jetzt, und gleichen Anschlüssen und so weiter, also an sich voll kompatibel. Braucht auch, glaube ich, ähnlich viel Strom, außer wenn man...
Mehr Strom?
Mehr
Strom, wenn er wirklich rechnet.
Ja, wenn er richtig ranzieht, genau. So. Und das ist eigentlich eine geile Sache, weil das ein Teil, das mir halt beim Raspberry Pi immer gefehlt hat, ist, dass ich ihn halt also speziell in meiner Wohnung halt nur da betreiben konnte, wo ich halt LAN habe.
Ja, das ist scheiße etwa. Ja.
Und ich wollte halt nicht irgendwie so hier so ein anderes WLAN-Board noch irgendwie draufklicken und jetzt hat halt Wi-Fi. So.
Ja, dann.
Voll gut, ne?
Brauchst du nicht mehr per USB ranstecken.
Ja.
Was und, ja schon echt voll die coole Sache ist. Ja. Und kostet $35 bzw. 35 Euro in Deutschland, weil es ja quasi ist ja der gleiche Kurs. Shit, das ist ja wirklich gleich.
Ist es wirklich fast der gleiche
Kurs. Oh mein Gott, der Kurs ist echt so schlecht geworden.
Früher war das ja ein großer Unterschied. Das ist
aber ziemlich Deutsch zu Amerika-Kurs.
Das ist ziemlich uncool, dass der Kurs so schlecht ist. Ja,
ja, für die Leute, die öfter rüberfahren und sich da Geld ausgeben, ist es schlechter, aber für alle anderen ist es.
Für alle anderen ist es eigentlich scheißegal.
Ich meine,
ja, kann man halt Geld ausgeben.
Kann man sich nicht so schlecht fühlen, wenn man da den Dollarpreis und den Europreis
sieht. Nicht rüber zum Schuhe shoppen, sondern macht halt was anderes.
Wie bei Amazon, Same Day Delivery.
Würde niemand zum Schuhe shoppen rüberfliegen.
Hallo? Aber voll gut. Hast du eine Ahnung? Das haben die früher gemacht. Die sind kurz nach New York gefahren, um sich Schuhe zu kaufen.
Kaufen?
Kaufen.
Wo kommst du her? Aus Brandenburg oder was? Junge.
Ist quasi, ja. Ich glaube, wenn du in Berliner beleidigen wirst, sagst du, er kommt aus Brandenburg.
Ja, deswegen. Ja.
So, den gibt's und das ist klasse und ich muss es ganz schnell bestellen.
Du musst eins
Amazon,
kaufen,
aber Logo, warum same day delivery.
Also gibt's einen Grund, warum du den bestellst, außer
ja,
dass
ich hab,
es den
ich
jetzt
hab,
gibt?
Ich hab auf Ingros oder Felix oder wem auch immer
ich das hab
Hinweis.
Gesagt, dass du den
nein, Felix Hinweis habe ich mir irgendwie so drei so Bluetooth Low Energy Beacons da mal in China bestellt und die muss ich ja irgendwie auch
ja, was machen. Soll ich so einen Quatsch dir denn vorschlagen?
Ist ja super ich habe dir den Link geschickt und hast gesagt, ist gut, bestellen.
Was habe ich das echt? Bist du sicher, dass du es mir geschickt hast und nicht meinem Bot, der immer sagt, ja, bestellen?
hat nur in die URL geguckt, AliExpress,
nee,
ja.
Nee, soll ich, Alexa, soll ich es bestellen? Ja.
Das ist eine einfache Frage.
Ich habe das schon mal für dich gemacht, ich habe schon mal bei AliExpress eingekauft. Jetzt kannst du bei Amazon kaufen.
Kaufen.
Ja, ungefähr so.
Ja.
Warum solltest du Beacons kaufen? Das ist ein Quatsch.
Ja, habe ich halt gemacht. So.
Ja, ist auch egal. Nee, ist gut. Aber jetzt, wo du auch so ein Bluetooth Low Energy Raspberry Pi hast, ist er fertig.
Exakt.
Also, ja, gut, kann man schon machen. Aber der Grafikchip ist quasi der gleiche immer noch. Irgendwie. Ist ja eigentlich so ein Dings, was so ein System on a Chip. Das heißt, der ist ja auch eine Grafikkarte drauf oder so.
Ja, ich glaube, bei der Grafik sind sie irgendwie noch bei dem alten irgendwie geblieben, weil sie halt ansonsten, glaube ich, keine Open-Source-Treiber oder so bekommen hätten.
Hätte ich mal wieder jemand bauen müssen, glaube ich.
Also hier, are you still using Video Core? Ja, Video Core 4, 3D, only publicly documented 3D Graphics Core for ARM-based SoCs. And we want to make our Raspberry Pi more open over time, not less. So, das ist der Grund.
So stimmt schon, ja, wirklich.
Das finde ich an sich eine gute Sache und ich glaube auch, also ehrlich gesagt, persönlich jetzt so, Raspberry Pi ist es bisher nicht so krass eingesetzt worden, um da die krassen 3D-Sachen irgendwie mit rauszugeben, oder?
Ja, nur ab und zu halt mal Demos.
Ja, also das, was mich am meisten reut oder was ich am meisten schade am Raspberry Pi finde, ist, dass das Projekt Android darauf zu portieren, speziell jetzt, wo der ja so leistungsfähig ist, eingestellt wurde oder nicht wirklich vorangetrieben wird. Also das hat keine große
Weil es ja Open Source, kannst du selber machen.
Ja, stimmt. Ja. Ja.
Das ist immer das Gleiche.
Ja.
Aber es gibt da jetzt Desktop Android. Wie hieß es nochmal?
Chromebook. Chrome OS.
Ne, so Chrome
OS. Chrome OS.
Nee, nicht Chrome OS.
Ist doch egal, nein, das will man irgendwie mit so einem Raspberry Pi nicht machen, finde ich. Also, ich habe da keinen Anwendungsfall für. Ich weiß nicht, es ist halt. So ein Raspberry Pi ist super, weil du halt irgendwo ihn zu anderen Sachen dazustellen kannst. Und dann ist halt so ein Raspbian oder so. Ja, also headless ist ein Raspberry Pi halt super und alles andere nimmt man halt gleich was Dickes. Mit einem gescheiten OS, das auch eine gescheite Ausgabe hat.
Gescheit.
Gescheit.
Gescheit. Gescheit.
Ja.
Also ich glaube, jetzt geht das geht schon besser. Vielleicht stockt jetzt auch nicht mehr die Oberfläche von Dings, von diesem XPMT.
Linux. Ah, Remix OS.
Remix OS.
Remix OS. Heißt es Remixos oder Remix ja. OS?
Remixos.
Remixos.
Wie auch immer. Dann klingt es fast wie eine.
Nixos. Fast wie Nixos.
Ja, oder eine griechische Spezialität.
Was denn?
Remixos.
Remixos.
Das ist jetzt schon wieder sehr.
Das ist schon ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde es okay.
Was?
Das ist schon sehr rassistisch.
Wieso?
Hätten wir eine Compliance-Lampe, würde sie jetzt Tzatziki-Farben aufleuchten.
Oh Gott, das ist nicht.
Ja, jetzt wäre es auf jeden Fall rot.
Jetzt wäre es Ketchup-rot, ja.
So auch wie der Mann in dem nächsten Bild.
Der ist rot.
Das wir uns anschauen. Ja,
ich muss
Scott Goo.
Scott
Goo. Ich glaube, so viel kann ich sagen, das ist kein wirklich internes Geheimnis. Das heißt Mr. Redshirt. Scott Guthrie, der hat immer ein rotes Shirt an. Immer, in jedem Bild. Ich glaube, der hat nur rote Polo-Shirts.
Das ist einfach so ein Inside-Job. Vielleicht hat er mal ein Bett verloren oder so.
Der Erste, der sterben will. Ja, ich weiß, ich verstehe es auch nicht. Also ich meine, warum?
Bis er viele Sachen überlebt.
Damit man ihn wiederkennt wahrscheinlich.
Haben ihn nicht gefragt.
So, ja, wer ist dieser Scott Grew? Ah, der mit dem roten Shirt? Ja, okay. Das
ist so der.
Der eine, es macht nur einer so einen Quatsch.
Ja, der hat sich ablichten lassen mit den Co-Foundern von Xamarin bei einer gemeinsamen Erklärung, dass Microsoft Xamarin kaufen wird. Und da liegt die Betonung immer noch auf wird, weil der Deal ist offiziell nicht durch. Also, das muss halt, ist halt eine größere Firma, das muss halt juristisch und was weiß ich immer lizenztechnisch geclosed werden. So. Mhm. Xamarin ist was ein ist Service, ein Xamarin, ist ein Service, der ist angeboten. Wir haben vorher von Silver Bullets geredet, so mit einer Programmiersprache und so für Zeug entwickeln. Und Xamarin ist so eine Möglichkeit, um in C-Sharp Anwendungen
für Android und iOS
zu entwickeln. Und da liegt auch die Betonung wirklich, es kommt am Ende native App raus. Es kann irgendwie Web-Wrapper oder sonst irgendwas.
Das heißt, die kompilieren das nochmal runter in die andere Programmiersprache von C-Sharp? Oder wie funktioniert das dann? Das heißt, die kompilieren quasi das C-Sharp in die Endprogrammiersprache runter oder in diesen Native Code oder wie heißt das bei Apple?
Bei Apple? Nee. Bei Apple kommt am Ende Binary raus. Also,
aber da musst kommt du nicht, Binary raus. Nee, musst du nicht nein, oder? Du musst doch das. Da gibt es doch diesen Zwischenschritt, diesen Bytecode.
Bei Android. Bei Android gibt es Java Bytecode und der wird in Dex Bytecode und dann wird er aber heutzutage eigentlich immer ahead of time noch in Native Code kompiliert vom Device.
Okay, und bei
Apple kommt direkt nativer Code raus, der allerdings innerhalb zum Beispiel bei Objective-C, innerhalb der Objective-C Runtime läuft. Und bei Swift gibt es halt auch wie eine Runtime. So, aber das ist nativer Code, also das ist kein Bytecode in dem Sinne. Es gibt jetzt mittlerweile von Apple auch Bitcode. Aber das
meinte ich, glaube ich.
Ja, aber das ist kein, also
Bitcode und Bytecode, das ist quasi
Marketing-Fu.
Ein Achtel.
ja, so ein bisschen. Nee, aber nicht wirklich. Also bei Xamarin ist der Deal halt wirklich so, du programmierst es und schreibst da C-Sharp und am Ende fällt aber eine native App raus, das natives Binary enthält. Ich weiß gar nicht genau, wie die das machen, ob die cross-kompilieren oder ob die irgendwas anders machen. Jedenfalls, es ist wirklich nativ und es funktioniert nachher. Und die haben halt Bindings sozusagen, dass du auf die ganzen System-Frameworks irgendwie zugreifen kannst. Und die versuchen halt so einen Zwischenlayer, also so, wo es geht, kannst du gerne Dinge vereinheitlichen und sagen, gegen eine API sprechen, aber in unserem Falle zum Beispiel, das kann ich jetzt mal sagen, das ist halt Open-Source-Frameworks, also von Hockey-App gibt es ein iOS-SDK und ein Android-SDK und natürlich sind gerade beim Thema Crash-Reporting die beiden Betriebssysteme weiter auseinander, als es je sein könnte. Deshalb gibt es von Xamarin dann ein Xamarin-iOS-Ding, das gibt es schon sehr lange, das betreuen auch nicht wir, also das haben auch nicht wir gemacht, sondern Xamarin und eins für Android. So, und wenn du halt eine App hast, die beides macht, dann hast du halt mehr oder weniger in der App zwei Targets. Eins baut eine iOS-App, eins baut eine Android-App. So. Und Microsoft will die kaufen. Das ist schon lange irgendwie immer wieder rumort worden, dass das irgendwann passieren würde.
Also ich meine, die Firma war so angelegt, dass die eigentlich von Microsoft gekauft werden mussten. Die Sache ist, warum hat das so fucking lange gedauert?
Ja, genau.
Also ich meine, die war gegründet worden und da war schon klar, sollte mal irgendwann von Microsoft gekauft werden.
Ja, sie hätten sich auch eigentlich so nennen können.
bitte kaufen Sie uns Microsoft Studio.
Die Firma heißt, Microsoft, bitte kauft
please,
uns.
Please buy this.
Wollen die uns was sagen? Ich glaube, dass wir sie kaufen sollen. Ja. Naja, machen wir später. Schreibt es da hier auf diese To-Do-Liste von Sachen, die wir noch kaufen müssen.
Ja, genau. Da haben wir erstmal eine Menge anderes Zeug gekauft, wie Wunderlist und Skype. Ja,
andere komische Quatsch.
What else? Ach, die hatten wir auch noch auf dem Plan. Na gut, kaufen wir jetzt auch mal noch so nebenbei. Ja.
Wie viel Instagram waren die dann wert am Ende?
Keine Ahnung. Viel sind die bestimmt nicht wert.
Wie viel sind die wert? Mit 15.000 Benutzern?
Keine Ahnung.
Achso, ist der, also die Preise sind noch nicht raus. Wie viel,
nö, ist auch nicht veröffentlicht worden.
Wie viel Instagram die wert sind.
Ich meine, ist ja von Miguel de Icaza, die haben ja vorher schon mal, und nicht Freeman, die haben ja vorher schon mal eine Firma gegründet, Ximian. Ja. Die haben ja Mono damals entwickelt, also die .NET Runtime für Linux. Wenn man mal irgendwelche .exe-Dateien auf seinem Linux-System rumlaufen sieht, sind das Mono-Anwendungen normalerweise.
Ach so.
Ja.
Also, jo, oder Wine halt.
ja, vielleicht auch noch.
Also Steam geht aber nicht unter Mono.
Steam geht nicht mit Mono. Puh, okay. Keine Ahnung.
Aber es geht unter Wine.
Mhm. Ja.
Skal eigentlich.
Aber es geht ja auch nativ.
Hm? Native. Ja. Stimmt.
Also ich meine, die haben ja schon mal eine Firma gegründet und sind ja dann irgendwann von Novell gekauft worden. Und Novell ist ja dann auch noch wieder gekauft worden von Attachmate. Und
ist dann das Geld wieder ausgegangen, machst du so eine neue Firma, die gekauft werden
muss? Nein, und dann sind die ja rausgeflogen und haben sich halt neu eine Firma gegründet, die nicht Ximian hieß, sondern Xamarin. So irgendwie.
Xamarin? Noch Ximian.
Man, nehmen wir mal, ach, den Buchstaben tauschen wir mit.
Microsoft, egal. Please buy me again.
Yes. No. Let's hat schon beim ersten. Buy me second try.
Ja, genau. Beim ersten Mal kam Noel dazwischen und hat es gekauft. Bitte jetzt, aber jetzt mal wirklich.
Sie haben sich genannt, this time, please, Microsoft. Somebody with money.
Somebody with more money, so we don't have to work anymore.
Ja, Miguel de Icaza kennt man vielleicht noch, der hat irgendwann mal Gnome gegründet, aber das ist schon.
Der Gnome.
Seitdem ist er jetzt eher Microsoft-y.
Ist ja okay. Also jeder kann ja sein Gift wählen.
Ja.
Ist immer das Gleiche.
Ich habe den auch mal interviewt, aber damals noch zum Thema Gnome.
Ah. Wollte er auch, dass du irgendwie deinen Namen umbenennst?
Nee.
Von GNU/ Linux.
Nee. Wollte nicht. Der war okay.
Das ist okay. Das ist schön. Ja. Das ist auch schön,
ist wenn jetzt Leute bloß vom Glauben abgefallen, aber es ist ja auch Glauben. Okay.
Ja. Vom Glauben an Gnomen.
Ja. Genau.
Kann man nichts machen.
Kann man nichts machen.
Ungläubige. Ja. Ungläubige.
Ja. Aber alle heim zu Microsoft in den Shows. Okay. Dann haben wir noch irgendwas?
Weiß nicht, ich glaube, es war es, ne? Shit, haben wir
Ich habe auf jeden Fall noch so einen Turing-Test mit Bildern.
Was?
Hä, ja. was passiert gerade?
Also, News, ja. Also ich genau. habe noch eine News, wobei das eigentlich News-Lesefu ist.
Dann mach's gleich im Lesefu.
Ne?
Dann
haben wir ein bisschen Lesefu.
Ist auch so ein bisschen Lesefu. Geht es darum, wenn Computer Bilder malen, sind die mittlerweile so gut, dass man nicht mehr sehen kann, ob das jetzt ein Mensch war oder ein Computer. Mhm. Verkaufen nicht mittlerweile sogar Computer ihre Kunststücke?
Das Google-Auto. Ja. Hier ein Selfie von mir, wie ich in einen Bus gefahren bin. Nice. Tell me if it's real or fake.
So eine Art.
Und dann so super schlecht reingeschubt. Oben drauf so auf dem Bus. Lol.
Und das Google-Auto macht nur so ein Duckface.
Lol, Suckers.
Ja, also wenn man Lust hat, kann sich mal angucken. Es gibt Leute, die. Oder es gibt Computer, die malen Bilder.
Und bald in ein paar Jahren wird man als Mensch beweisen müssen, dass man das selber gemalt hat.
Genau. Und dann guckst du da auf so ein Bild und musst feststellen, was ist jetzt echt?
Oh, ist ja auch scheißegal, oder?
Oh, also, wer das
jetzt gemeint
hat? Es ist ein echter Turing.
Mm. Oh.
Naja, es ist sozusagen der neue Turing-Test. Turing-Art. Ja.
Turing-Art. Aber die Frage ist halt, ob es einen Unterschied macht, weil Kunst ist ja Kunst oder so.
Ja.
Ja, also ist es, wenn du ein vom Computer gemaltes Bild verkaufst, damit Leute scams, ist es dann auch Kunst?
Ist ja kein Scam.
Tja,
ist ja Kunst.
Sie könnten es ja mal ausprobieren. Da werden alle zwei Bilder gegenübergestellt und du musst halt entscheiden, welches von den beiden wurde jetzt eher von einem Computer gemalt und welches eher von einem Menschen. Und es ist manchmal, oder nein, es ist eigentlich bei jedem fucking Foto Bild, schwer zu entscheiden, finde ich jetzt. Mm. Mal ausprobiert. Mm. Was jetzt Mensch ist, was Computer ist.
Soll ich das ausprobieren?
Ich bin ja. Mensch. Sorry.
Du bist ein Mensch? Und das Mensch. Sagst du jetzt natürlich. Würde ich auch sagen als Roboter.
Wie ist das eigentlich? Darf ein Computer das?
Lügen? Nee, der darf nicht lügen.
Also nach den, nee, aber nach den Asimovschen Gesetzen darf der irgendwie sagen, dass er kein Computer ist?
Nee. Also vielleicht, je nachdem, in welchem Kontext. Hm. Wenn der andere Computer anlügen muss, dann vielleicht.
Und wie stellt er fest, ob der andere ein Computer ist?
Indem er ihn fragt, ob er ein Computer ist. Oh, shit.
Er spielt einfach den Modem-Dial-Up-Sound ab und wenn der andere wenn der andere es antwortet und versteht, dann
kiki. Nee. Er fragt ihn zuerst einfach so, bist du ein Computer? Und der andere fragt, nein, bist du ein Computer? Ich hab dich zuerst gefragt. Und er sagt, nein, ich hab dich zuerst gefragt.
TCP/IP all over again.
Immer einmal eher als du. Oder so.
Confirmation für Confirmation.
Ja.
Unendlichkeit so plus eins.
Tests auch, oder? Sie haben immer irgendwelche Gegenfragen gestellt.
Ja. Und so. Wenn er dann komisch
geantwortet hat. Warum glaubst du, dass das so ist? Ja. War das nicht Eliza, die immer so
ja, Fragen? Ja, genau, immer so.
Ja, erzähl mir mehr über Computer, du, ja, du dummer Computer.
Ja. Ich habe gerne Smart-Computer.
Das wäre sehr geil, wenn die dann
erzähl mir mehr davon.
Wenn sie dann so ein Insulting Computer. Eliza reingebaut hätten. Blöder Computer, du. Ja. Geh da weg.
Also ich glaube, ein Beleidigungsroboter, der kommt auch relativ weit im Turing-Test. Wenn ich einfach nur beleidigt. So, ich glaube, so schreibst du, halt's Maul, du Spaß, ja. Lass mich hier in Ruhe, ich will nichts mit dir zu tun haben.
Genau, du blöde Sackratte.
Ich bin hier nur, weil ich dafür 5 Euro in der Stunde bekomme. Genau. Ich glaube, es wird funktionieren, Mann.
Ja. Inciting Robot.
Du musst auch gar nicht auf deine Fragen eingehen oder so. Er muss dich einfach nur beleidigen.
Hart beleidigen.
Hart beleidigen. Wenn's so hart, dass du aufhörst, dass du anfängst zu weinen und dann weißt du, der Computer hat gewonnen.
Wenn es ihm zu blöd...
Genau. Egal, ob es ein Mensch oder ein Computer war, er hat gewonnen.
Genau, weil du weinst.
Wenn es ihm zu blöd wird, sagt er einfach entweder nur noch Docker, 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 Docker. Oder,
wenn
oder
es ihm zu blöd wird, rage quittet er einfach. Du kannst dich einfach gehen. So, doch, bitte ich. Rage quit.
Oh boy.
Das wird ziemlich cool eigentlich. Ich glaube, es wird funktionieren.
Kommen wir dann doch noch von den lustigen Sachen zu den traurigen Sachen, die so passiert sind.
Security.
Zu unseren Security Nightmares.
Ach, ist gewissermaßen auch lustig.
Ja, lustig, aber auch traurig. Besonders, wenn du eigene Computer hast, dann ist nämlich extra Pain einfach.
Genau, auch wenn das erste schon ein bisschen länger her ist, der GLibC-Bug. Aber das war ein
großes Shit-Problem eigentlich.
Ja, wobei, dass du es wirklich ausnutzt,
das war natürlich
schon
weil du brauchst quasi eine Man-in-the-Middle-Situation, um das auszunutzen.
Genau, und dann auch noch musst du auch noch hinkriegen, dass er dir DNS-Pakete schickt.
Mhm. Und dann also gab es auch noch keinen Proof-of-Concept-Exploit-Code.
Nee, Gott sei Dank
quasi.
Gott sei Dank nicht. Und sie haben es auch relativ schnell gefixt. Also es ist der glibc-Bug.
War in getAdre-Info, also in der Funktion, die Hostnamen auflöst. Und dort quasi, wenn du auf eine bestimmte Weise geantwortet hast als DNS-Server, dann hat es quasi eine eine Point Exception, ich weiß nicht genau, was für ein oder nee, ich glaube einfach nur Segmentation Fault quasi, ne? Hat er
hart abgestürzt,
ja. Hart abgestürzt, genau. Und das
er hat auch geragequittet, er hat gesagt, dieses DNS-Paket,
blab. Und das Problem war quasi, weil die Antwort zu groß war, als das, was erwartet war. Und genau, also über 2048 Byte. Das
genau, wenn man das kann man natürlich schön manipulieren, dass man eventuell irgendwelche Speicherbereiche reinschreibt, in denen man nichts zu suchen hat. Mhm. Wie so immer.
Ja.
Und jetzt gab es noch keinen Exploit dafür und wie gesagt, in die Situation reinzukommen, ich meine, du musst ja schon mal im selben Netzwerk sein oder zufällig den DNS-Server übernommen haben von demjenigen, das ist schon ein bisschen schwieriger.
Bisschen tricky. Ja, natürlich, meine Situation ist immer tricky. Ist also nicht so schlimm einzuschätzen wie das Heartbleed zum Beispiel, was war ja ein ganz großes Problem, weil du da einfach alle Server quasi die Zertifikate rausgaunern konntest.
Ja.
Und zwar einfach so ohne viel Know-how, weil es dafür auch Exploit-Code und so alles gab. Und deswegen ist das, also es war auf jeden Fall ein Problem, wo du alle deine Server trotzdem patchen musst. Und dadurch, dass es GDPC ist, quasi sind ja auch super viele Dependencies und so in der ganzen
Rechnung. Musst du neu starten danach.
Musst du neu starten, ja. Und neu starten zackt natürlich. Keiner will wieder neu starten.
Nee, keiner will.
Außer das Systemd, der dann einfach deine Dependencies beim Neustarten
lösen. Neustartet.
Neustartet, ja.
Alles neu starten.
Systemd, gute Sache. Muss ich einfach mal sagen. Ich finde, Systemd wird immer zu oft gehatet. Jetzt werde ich so angeguckt, so mit diesen Hassaugen, ja. Ihr hättet das sehen müssen, ja, von meiner Situation, ja. Der Ingo Nix. Und der Matt gucken so nach oben, so, er hat System D gesagt und er hat gesagt,
Jehova!
Dass es gut ist. Und er hat gesagt, das ist gut, das ist nicht in Ordnung. Dafür kriegt er von mir die Hassaugen.
Nee, ich bin, es macht meinen Starten schneller, es ist okay. Es ist halt mega komplex und obwohl es jetzt schon.
Das ist so eigentlich total geil, damit einen eigenen Daemon zu starten. Ich meine, überleg dir mal, du musst deine Init-Skripte selber schreiben, ey.
Ja, und ich hab. Es ist mir immer noch nicht ins Blut übergegangen, ja. Weißt du, so, die Init-Skripte, die hast du dich dran gewöhnt und sie haben halt die letzten 30 Jahre gut funktioniert. Und du kanntest sie und du wusstest, es ist tot.
Die sind dir ja quasi ans Herz gewachsen. Genau. Ja?
Und jetzt ist die.
Wie so ein Retard-Baby, was schon, du nicht loswerden kannst.
Schon, ja, schon.
Ja!
Ja, was? Du denkst, Mist, jetzt musst du den Dienst neu starten. Moment, was war das jetzt? System Control?
Restart.
Ja, und wie hieß der Dienst jetzt gleich?
Autocomplete.
Irgendwie.
Und nur System Control. Kriegst du die Liste von Units, die gerade aktiv sind.
Ja.
Und dann siehst du auch, welche Units gecrashed sind und das ist so awesome
einfach. Und dann, ach Mist, hat er ins Journal reingeschrieben und nicht nach Malloc Messages.
Du kannst nicht mehr Ctrl-R drücken und grab und dann das erste nehmen.
Das ist, ist einfach gewöhnungsbedürftig. Aber nee, System, die ist toll. Ist total gut.
Übrigens, wenn ihr immer noch komischen MTP-Shit habt, könnt ihr euch mal vielleicht Systemd Timed anschauen. Das ist quasi nur die SNTP-Seite von NTP. Und der macht nicht so einen komischen Socket auf IPv4 und V6 auf und du wirst geowned für irgendwelche Denial-of-Service-Attacken oder so ein Quatsch. Und das ist eine coole Sache und du hast deine Zeit synchron.
Ja,
kann ich empfehlen.
Was immer wichtig ist.
Zeit. Und das Coole ist, du kannst einfach nur starten und dann funktioniert es. Ist einfach super low maintenance sein.
Woher kriegt ihr seine Zeit?
Ja, natürlich von den NTP-Servern. Die, ja,
welche
NTP? Ja, halt die Stand. Also wenn deine Distro sagt, das sind die Standard-NTP-Server, dann nimmt er einen von denen. Ja. Und das wäre zum Beispiel NTP.
Da kann ich es immer noch in der
NTP-Config einstellen. Ja, also du kannst dann eine ETC SMD Timed Config oder so ein Quatsch. Ja, auch scheißegal.
Also
ich weiß auch nicht tatsächlich nicht, wo das normale Distribution machen, weil
in der ETC NTP Conf.
Nee, also.
Kannst du es einstellen,
also, wenn du ein NTP hast.
Und ich meine, in manchen Netzwerken, die haben die halt eine Firewall, die lassen die NTP nicht raus.
Ja, dann nimmst du halt einen Server, der funktioniert. Ja. Also ich weiß, bei Nixos ist es so, du konfigurierst deine NTP-Server und dann nimmt, egal welchen Daemon du nimmst, nehmen die halt die NTP-Server, die konfiguriert sind. Super. Und das ist einfach der richtige Ansatz. Ja? Und nicht so ein Quatsch mit LOL irgendwelche anderen Config-Files. Aber ist egal, irgendwann rede ich über Nixos, aber da muss ich nicht alleine sein.
Und nicht betrunken sein, genau.
Was? Ich bin gar nicht betrunken. Ich kann sowas gar nicht.
Okay.
Ich kann gar nicht betrunken sein.
Kommen wir zu der nächsten Attacke, die ziemlich. Ich verstehe es nicht, dass das überhaupt noch Leute betrifft.
Ja, also das ist so eine weirde Sache.
Drown-Attacke.
Okay. Ich verstehe auch nicht, warum es Drown heißt. Das ist irgendein.
Na gut, es hat wenigstens Dings. Einen Namen und ein halbwegs okayes Logo. Ja. Was ja scheinbar wichtig ist heutzutage.
Ja, aber da kommen wir später
noch dazu. Viel schlimmer finde ich, dass das irgendwie immer noch ein Drittel der Webseiten betrifft. Es geht darum, dass irgendwie SSL2 attackiert werden kann. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also
wer jetzt noch SSL2.
Ja, also erstens, wer SSL2 ist, keine Ahnung, seit wie vielen Jahren aus? Ich glaube, selbst in Debian Wheezy, was irgendwie vor 3 Jahren erschienen ist, war es schon standardmäßig aus. Und SSLv3 haben wir auch vor einem Jahr abgeschaltet, weil irgendwie, welche Attacke war noch? Beast, Freak, ach, keine Ahnung.
Eins von denen, die auch SSLv2 geowned hat, ja, das stimmt. Die
SSLv3 geowned hat.
Ja, und sogar V3 schon.
Wenn man V3 abschaltet, schaltet man ja bitte auch V2 ab. Oder dann war V2 schon abgeschaltet. Oder seid ihr total Banane und lasst V2 an, während V3 abgeschaltet wird. Das Komm, es kann doch nicht euer Ernst
Junge,
sein.
Junge, Junge.
Ja, es ist, also, wenn, ich verstehe nicht, dass es Leute gibt, die wirklich noch Probleme damit haben.
Deswegen, also wo ich gelesen habe, zuerst ist es vor 2 Jahren, ich dachte,
hä?
Ja, und?
Ja,
genau. Ja, vielleicht ist das Problem, dass du es vor 2 Jahren hast. Vielleicht ist das dein Security-Problem, ja. Wenn nicht dieser komische andere Angriff jetzt toll also gefunden haben.
Ist auch nur eine Weiterentwicklung von irgendeiner Attacke, die es auch schon Mitte der 90er gab. Ja, mein Gott. Und SSL-V2 ist halt irgendwie 80er. Da muss man sich auch nicht wundern, dass es kaputt ist.
Willkommen in der Zukunft.
Ja. Ich meine, es muss ja auch niemand mehr Connections von dem Windows 98, 2000, X1000 abnehmen. Ja, lasst es einfach.
Lasst es einfach. Macht einfach mal Schluss.
Macht SSL-V2 und V3 aus. Von mir aus lasst nur TLS 1.2 an, ja, und dann funktioniert der Scheiß auch. Und
funktioniert es halt nicht mehr mit irgendwelchen Internet Explorer oder so.
Und ganz ehrlich, wir reden demnächst nur noch über Attacken, die modern sind. Logo, ein Bild und einen tollen
und
Namen und ein Video haben. Dann reden wir wieder über euch.
Genau,
ja.
Weil
Das Nächste
hat alles.
Hat alles!
Das hat alles. Also ich hätte, also wie wir schon vorher in der Pre-Show besprochen haben, wäre für mich auch okay, wenn sie so ein Keegan-Music hätten. Das wäre gut genug, muss ich sagen, ja?
Alternativ meinst du zu einem geilen...
Ja, alternativ zu einem von den anderen 3 Sachen.
Einem oder allen?
Nee, von einem. Du kannst nur eins damit ersetzen. Also du kannst nicht kein Logo haben und kein Video. Also das geht nicht. Aber dafür Chiptune-Music, es reicht nicht, ja? Du brauchst schon ein Video, du brauchst einen Namen. Also du brauchst entweder Video oder Chiptune-Music oder halt ein Video und kein Namen, aber dafür Chiptune-Music. Also ist quasi, du kannst eins damit austauschen. Das ist wie ein Joker, den du haben kannst. Jedenfalls, der nächste Angriff. Mouse-Jack.
Mouse-Jack.
Okay, wir zählen ganz kurz. Ja. Name haben sie, ja?
Ja.
Sie haben ein Logo, das ist eine Ratte in einem von einem Apple-Computer, der aber im Mond ist oder so.
Ja, genau.
Ich hätte jetzt gesagt, eine angebissene Melone.
Eine angebissene Melone, die funkt.
Melons.
Funkt die?
Ja, da funkt doch noch an der Seite.
Das sind doch seine Mäuse. Achso, das an der Seite, ja. Ich hab gedacht, Mäusehaare.
Nee.
Ist was anderes.
Nee, da ist
ja, okay, der hat da so einen Dongle dran.
Dongle-Nupsi, der funkt. Und sie haben eine rothaarige, die total.
Rothaarig ist.
Die total rothaarig ist. Die total kein Apple-Notebook, Halbmond-Notebook hat.
Ja.
Und auch kein so
ein
Mauskapuze.
Und die sieht davon total aus wie die von Mr. Robot, aber nicht gar mit roten Haaren nämlich.
Aber sie haben ein Video.
Ja.
Das ist geil. Und das ist schon geil. Also nicht das nur einen Namen. Einfach. Das ist jetzt, genau, sie setzen einfach den Standard, demnächst, wir reden nur noch über eure Sicherheitslücken.
Ja.
Haben wir wenn ihr ein Logo hier, okay.
Alternativ,
entweder Video oder tolle Musik.
Chip the Music, aber auf jeden Fall Namen und Logo, ist ja wohl klar.
Ja. Und natürlich eine hübsche Rothaarige.
Nicht und, also.
Also zum Beispiel die Chiptune-Music könnte das ersetzen. Brauchst ein Video.
Ja, richtig, genau.
Das wir wollen jetzt nicht so, also...
Nee, aber...
Logo,
ihr könnt Video. Auch Musik auch einkaufen von solchen Chiptune-Produzenten.
McAfee macht das euch bestimmt auch.
McAfee macht euch Chiptune-Music.
Der ist ja schließlich Security Crypto Legend.
Ja. Also es sieht, also dieses Video sieht natürlich so extrem für Werbung nach dieser für diese Firma aus, das ist eigentlich nicht mehr schön, ja. Das ist quasi eine Firma, die heißt Bastille, und die haben voll den krassen Shit gefunden in altem Zeug.
Ja.
Und,
aber
ein
altes Zeug, was eingesetzt
das,
wird.
Das reißen sie natürlich so hart wieder auf, dass es quasi ja.
Ja, also es geht, vielleicht sagen wir das nochmal drum, also es ist, das Ding heißt Mouse-Jack, also hat es irgendwas mit Mäusen zu tun, aber auch mit Tastaturen, und zwar um Funk-Tastaturen und Mäuse, die nicht Bluetooth sind, sondern die
sind speziell Dongle haben.
Genauso wie früher hat man ja irgendwie so ein Ding daran gesteckt und
irgendwelcher Funker.
So ein 2,4 Gigahertz Dongle. Ich habe darüber übrigens getwittert. Twittern?
Twitterisiert.
Twittern. Und zwar, ich habe aus irgendeinem Grund habe ich mir das White Paper zu dem Logitech USB-Dongle-Tastatur-Dingens angeschaut. Und da stand dann halt echt ungelogen drin. So, ja, wir verschlüsseln die Tastatureingaben, weil das ja voll Security ist oder so. Aber die Mauseingabe Und die Mausklicks, die sind ja nicht relevant für Hacker. Da kann man ja nichts mitmachen und deswegen verschlüsseln wir es nicht. Ich habe gedacht so, habe ich es gerade richtig gelesen? Was seid ihr für dumme Eierköpfe, ey?
What the fuck? Hast du vor ein paar Wochen getwittert?
Das war vor einem Monat oder so,
ja.
Aber das hat, also wahrscheinlich hat diese, wie heißen sie, Bastille, haben direkt meine Twitters gelesen.
Ja, so und, machen die das.
Und die haben sie geklaut. Das war meins. Ja. Aber mir war es auch egal. Ich fand es einfach nur weird, ey.
Du hast kein Logo und kein Namen und kein Video gemacht.
Ich habe kein Logo, kein Namen, kein Video und ich habe nur 100 Follower oder so.
Sorry.
Vielleicht natürlich morgens vorhin. Ey.
Sorry.
Genau. Mhm.
Hättest du jetzt irgendwie die Rothaarige aus dem Video von Mousejack, dann hätten da manche wahrscheinlich mit sich reden lassen.
Bam, ja.
Hättet ihr irgendwie gehacksort.
Genau. Hacker, 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 Hacker. Oh, ich habe 340 Follower, fällt mir gerade auf. Krass. So viel
stimmt alles, bidärgewitter Hörer.
Nee, ich twitter einfach nichts und deswegen kann mich auch keiner anfollowen, weil ich ja nicht gefunden werde.
Oder ist das alles nur Spam-Follower?
Megatroll.
Ja, genau.
Kommen wir zurück.
Also ganz kurz nochmal dazu.
Ja.
Und zwar, also das Problem ist quasi, dass diese Funktastaturen und Mäuse, die Dongles unsicher sind, dass die quasi ihre Krypto und die Authentifizierung am Anfang nicht richtig machen, dass man das quasi forcieren kann für neue Geräte. Und dann hat man quasi seinen Dongle und der ist dann für das Gerät, ist dann eine Tastatur und dann kann man da Sachen eingeben. So.
Genau.
Oder die verschlüsseln einfach überhaupt nicht ihre Tastaturanschläge, was natürlich auch super dumm ist. Man kann quasi man kann quasi eine Maus emulieren, kann dann irgendwo Sachen hinklicken. Und die haben das gemacht für verschiedene Produkte, irgendwie für Produkte von Dell, von Logitech, von Lenovo,
Microsoft. Und
von Microsoft. Aber es sind halt immer nur ganz bestimmte Geräte. Es sind nicht immer alle Geräte, sondern immer nur ganz bestimmte Geräte, die
ganz
dann
die mit diesem speziellen
Bluetooth, genau, die halt einen speziellen Chip
haben. Dabei haben.
Genau. Ja. Und dieser Chip hat quasi ein Problem, dass entweder du hast die super Shit-Version, die nicht verschlüsselt, oder du hast die Shit-Version, die quasi diese anderen Probleme hat, dass du da dich einfach pairen kannst und dass du dann einfach unverschlüsselt mit als Keyboard quasi Sachen senden kannst, was dann auch wieder Müll ist, ja. Genau, also es gibt die Möglichkeiten quasi. Und du kannst es relativ leicht mit einem NRF24 Transceiver nachstellen, dann kannst du quasi relativ leicht Zeugs injecten, weil das Teil halt $1 kostet. Es kostet wirklich in China $1. Die sagen hier 15 Euro, ist aber natürlich Quatsch, kostet $1.
Naja, mit Einfuhrgebühren und.
Genau. Ja, oder wenn du es direkt an den USB anschließen kannst oder so. Ja. Genau. Ja. Das Besondere ist halt, es ist alles 2,4 GHz, weil du hast ja nur zwei Möglichkeiten. Du hast entweder 433 MHz, was ein freies Band ist, oder 2,4 GHz, beziehungsweise 5, bisschen was.
Genau.
Und der mehr geht ja, also es gibt ja keine anderen Möglichkeiten, wo du Sachen senden darfst.
Ah, alle anderen müsstest du anmelden.
Und kaufen. Du musst irgendwie ein Band kaufen oder so. Und das macht natürlich keiner, ist ja auch scheißegal dafür. Genau, und dafür haben sie dann ganz viele Advisories geschrieben an die ganzen Hersteller. Und ich habe da mal durchgeschaut und das interessanteste Mitigation war eigentlich für die Lenovo 500 Wireless Keyboards. Die haben das Problem nämlich auch. Und die Lenovo 500 Wireless Keyboards haben keine Möglichkeit, die Firmware zu updaten von ihren Devices oder von ihren Dongles. Und das heißt, das Einzige, was du da machen kannst, ist den Lenovo-Support ansprechen und sagen, ja, ich habe hier so eine Lenovo 500 Wireless Keyboard-Tastatur und ich möchte die gerne ausgetauscht haben gegen eine sichere Version. Und dann bekommst du die.
Gut.
Und das ist jetzt das ist quasi eine Rückrufaktion.
Okay.
Wenn das geht nämlich nicht so wirklich aus den ganzen Advisories hervor. Aber wenn ihr dann eine alte Tastatur habt, und ist ja klar, wenn man die Tastaturen benutzt, die werden super eklig, ja. Und das ist tausend ekliger Dreck und so ein Shit drin. Und eigentlich willst du dir eine neue Tastatur kaufen. Und jetzt hast du die Chance, einfach eine neue Tastatur zu bekommen.
Zumindest wenn du so eine Lenovo-Tastatur.
Wenn du eine Lenovo Version 1.0 und ich glaube, das gibt's quasi bis zu diesem Monat. Gibt es halt nur die Lenovo 500 ohne 1.0.
Okay.
Beziehungsweise ohne Revision.
Und bei anderen Sachen gibt es irgendwie Updates, Security-Updates, irgendwas.
Ja.
Also Firmware-Updates.
Genau, quasi. Also für Logitech gibt es ein Firmware-Update für deinen Dongle und dann gibt es für die anderen Sachen, bist du einfach gefuckt. Kannst du wegwerfen oder zerbrechen der Tastatur oder einfach sagen, scheiß drauf, weil so nah kommt bei mir zu Hause eh niemand. Weil die Teile immer nur 5 Meter oder so funken, weil die auch halt solche Cheapo-Chips sind. Oder du zockst gerade Counter-Strike und jemand hackt deine Tastatur und, keine Ahnung, schreibt dann lol, ich bin ein Hacker oder sowas rein.
Das ist na gut, blöd. Also ich meine, wenn es wirklich ein Gerät ist, also ich meine, in dem Video haben sie jetzt halt eins von einem Administrator von einem Firmennetzwerk sich geschnappt, da wäre es dann halt wirklich blöd, weil ja. Die,
aber dann,
wenn das Gerät halt eingeloggt ist mit denen seinen Credentials im Firmennetzwerk,
ja. Können
die halt über die Kommandozeile dann jeden Schabernack treiben und halt die komplette Windows-Domäne übernehmen oder was auch immer. Und dann sind sie halt drin und es kann dann halt richtig scheiß teuer werden. Man ist jetzt vielleicht bei einem Privatcomputer egal, aber auch da willst du vielleicht nicht, dass jemand in der Nähe... Was ist?
Ich habe gerade das Statement von Dell gelesen und die sagen so, ja, ist so, wir haben mit denen geredet und stimmt es wirklich so? Und um das zu mitigaten, kannst du doch einfach den Lockscreen benutzen. Das ist awesome. Das ist einfach so, ja,
sagt dumm.
Sagt, würde ich sagen. Benutzt doch den Lockscreen von deinem Computer.
Genau, jedes Mal, wenn du ihn weggehst, mach Locking.
Das ist echt so die dreisteste Antwort, die du geben kannst, hey, ohne Witz.
Ist denen halt scheißegal. Ist halt, macht halt kein, bringt halt kein Geld.
Oh Mann, ey.
Tja.
Okay, also bei der kannst du das wohl auch zurückschicken, wenn du den Support anfragst. Aber wenn du halt nicht in einem von diesen Ländern bist, die supported sind, verloren. Ja. Bist halt gehackt. Kannst du Lockscreen benutzen. Es ist einfach so geil, echt. Dass sie sich das wirklich trauen, das zu antworten, ey, ohne Witz.
Und du sagst ja, jetzt
Delle, ey, Hoden.
Tja, es sind halt Firmen, den meisten fällt es halt nicht auf und wenn dieses Mouse-Jack jetzt nicht so eine große Traktion hat, dass das irgendwie...
Aber die haben Video, Mann, die haben Video.
Ja.
Deswegen haben die so viel Traktion.
Deswegen reden wir jetzt auch drüber, aber es ist immer
aber
noch
halt
nicht...
halt wir und nicht die.
Ja, es ist nicht...
Die gucken das Video noch. Die
weißt du, es ist nicht in der Tagesschau.
Die, aber die, ja die Leute, die das Video gucken wollen, die müssen auch das Flash-Plugin gerade installieren.
Naja, echt? Nee, oder?
Ist ja YouTube,
ey. Ist ja YouTube, ey.
Ja, denen ihre Browser brauchen, da haben wir noch Flash.
Hm. Internet Explorer 9 braucht halt noch Flash, da geht halt noch nichts.
Silverlight.
Dann noch eine traurige Nachricht.
Mhm. Ich weiß nicht, passt nicht so wirklich in Security rein. Also mehr in traurige Sachen rein, deswegen habe ich es da reingetan.
Eigentlich, weil scheiß EU und US-Regeln.
Genau, es geht ändern. Darum, dass CP-Link ihre WLAN-Firmware sperren muss, damit man quasi dem Gerät nicht mehr sagen kann, dass es härter funken soll, als es darf, in EU zum Beispiel. Ja. Und
dann, damit du nicht mehr DD-WRT drauflässt und es dann härter funken lässt.
Genau, oder OpenWRT zum Beispiel.
Sternchen-WRT.
Sternchen-WRT. DD-WRT ist ja auch, was war der Unterschied? Irgendwie, dass da ein bisschen mehr proprietärer Shit bei DD-WRT, glaube ich, drin ist. Ja, genau, also das Problem ist quasi, dass jetzt, es gibt ja schon, also quasi schon für immer die Regulierung der Funkstärke und jetzt gibt es eine Verschärfung von dieser Regulierung, so wie ich das verstanden habe, ja. Und zwar in der EU sowie Nordamerika und die Verschärfung besagt quasi, dass die Routerhersteller jetzt sich gefälligst darum kümmern sollen, dass die Leute nicht mehr böse Sachen tun dürfen können. Und ja.
Und es sperrt halt die Möglichkeit aus, andere Sachen drauf zu spielen. Und ich meine, ist halt auch problematisch, weil die meisten Routerhersteller irgendwann dann halt den Support einstellen und so mit alternativen Firmwaren erstens coolere andere Netze aufbauen kann, so
Freifunkzeug,
genau. Und zweitens, wenn du einen längeren Support bereitstellen kannst, als das die kommerziellen Hersteller machen.
Ich glaube, die einzige Möglichkeit, die du da hast, ist einfach Shit aus China zu kaufen.
Ja, das kann halt eigentlich auch nicht die Lösung sein.
Ja, siehst du ja, funktioniert. Ich meine, die ganzen Dinger sind eh kacke und du willst am Ende eh nur OpenWRT drauf tun. Und wenn du es hier in Europa nicht mehr tun kannst, kannst du auch gleich billig in China einkaufen.
Ja.
Ja, ein bisschen Shit ist es. Eigentlich ist es ziemlich Shit, deswegen war es auch bei traurigen Sachen mit drin.
Ja, du musst. Also ich meine, gibt wohl auch, müssen wohl nicht in allen Ländern es sperren. Es kann halt sein, was weiß ich, dass du dir die nächste Version aus Schweden kaufen kannst oder aus, ja, was weiß ich, wo.
Ja, aber dann kannst du, wie gesagt, dann kannst du auch gleich aus China kaufen, weil es billiger. Dass es quasi um die komplette Welt fliegt, zu dir hin, kostet immer noch die Hälfte, ja. Hm. Und das ist auch, das ist Quatsch, aber es ist halt einfach die Wahrheit gerade. Willkommen in der echten Welt.
Jedenfalls nicht gut.
Nicht gut.
Wir sollten mal sinnvolle Regeln machen und nicht schwachsinnige Regeln.
Genau.
Oder sich dann, wenn, dann irgendwie darum kümmern, dass das funktioniert, richtig funktioniert.
Das so. Ist korrekt.
Laserfu.
Laser.
Makefu.
Was? Nee, ich, hab das, nee. Ich bin das Unterste nur.
Achso, dann The Mad.
Ich hab Laserfu, ja. Yo. Das erste ist mal wieder so ein bisschen aus meinem Dunstkreis irgendwie, also womit ich mich so gerade wieder beschäftige, und das kam ganz gut an. Der Michael Flarup, ich glaube Däne, Flarup wahrscheinlich heißt er, wahrscheinlich ist er Michael Flarup. Ich meine zumindest, der ist Däne oder so. Die haben schon ein paar Apps gemacht und die, genau, auf Danish National Television haben sie zum Beispiel mal eine App designt, eine tvOS-App, und der hat eine Reihe von guten Grundregeln gebaut, zusammencompiled, geschrieben, wie auch immer, was man beachten sollte, wenn man fürs Apple TV zum Beispiel designt. So einfache Dinge wie zum Beispiel Tease Offscreen Content, ja, also du hast halt irgendwie diese paar Boxen für Content irgendwie immer auf dem Screen, und um anzuzeigen, also wenn du dem Benutzer klar machen willst, da kommt noch mehr, dann machst du es halt den Trade-off, dass das, was normalerweise nicht so geil aussieht, dass du halt an der Seite, wo noch mehr gibt, dann ragt das so ein bisschen rein, so, weil sonst kann der Nutzer sich das halt nicht denken, ist halt nicht erwartungskonform, so, wenn er da reingeht und ach so, ja, ich probiere mal zu scrollen. Ja, vor allem deswegen, weil eben Scrollen auch, also Scrollen wird ja auf der Apple TV Remote mit so einem Swipe gemacht, speziell in der Vertikalen halt aufwendig und teuer ist. Ja, also horizontal kannst du schnell so durchratschen. Vertikal ist einfach aufgrund der Daumenbewegung her nicht so einfach, und also vor allem nicht so einfach präzise zu machen. Ja. Solche. Ja, genau. Ja, ja. Und auch noch eine Sache, vor allem jetzt, was iOS, also Apple ja mit iOS 7 leider gebracht hat, sind diese Buttons, wo einfach nur noch Text sind. Und du hast Glück, wenn du erkennst bei manchen Sachen, ob das jetzt ein Button ist oder nur ein Text, weil häufig halt Buttons halt auch nur dann, also grau oder blau oder sonst was sind. Der Text, aber sie haben keine Outline mehr, sie haben keinen Shading mehr. Und
warum macht man sowas?
Weil man cool. Johnny Ive heißt und das cool findet.
Das braucht man braucht einfach nicht mehr. Das ist einfach mehr minimalistisch, oder?
Ja, und halt auf dem iPhone, also auf iOS, wo du halt auf alles schnell mit dem Finger antatschen kannst, ja. Und auch keinen, sag ich mal, der Fluss nicht gestört wird, wenn du das nicht realisierst. Ja, zum Beispiel zum Scrollen. Ist das nicht ganz so schlimm? Unter tvOS ist es halt sehr schlimm, weil erstens weißt du dann nicht, ob du es tappen oder ob du es klicken kannst. Und das nächste ist zum Beispiel auch, wenn du jetzt einfach nur die Seite runterscrollen willst. Also unter tvOS ist das ja so, dass du Sachen mit einem Fokus versiehst. Du hast halt immer ein User-Element, das halt focused ist.
Ja.
So. Und was sozusagen Scrollen in dem Moment macht, ist, wenn du runterscrollst, dann ist Focus einfach immer das Nächste in der Reihenfolge. Und wenn du dann halt so in so einem Zickzack-Muster die Sachen über das Ding verteilt hast und dem User vorher nicht klar machst, was davon klickbar ist und was nicht, wird der User total verwirrt sein. So, warum geht ja, der Fokus
weil alle Benutzer einfach links super rechts, dumme Eierköpfe so. Sind.
Und
ist ein bisschen traurig eigentlich, wenn man sich das anschaut, dass man, das ist, ja. Also das wird ja alles immer einfach gemacht, und eigentlich ist es auch eine gute Sache, aber eigentlich verdummen wir auch viel mehr, weil wir einfach nichts mehr verstehen, weil so, Computer, was ist, warum leuchtet es nicht oder so? Ja.
Ja. Na, ich meine, traurig, aber ich meine, das ist ja zum Beispiel, also sag mal, ein großer Teil von einem guten UI und UX-Designer ist, dass dir viele Sachen,
dann
die du machst, ja. gar nicht auffallen. Ja. So, ja. Das ist ja wichtig auch ein Stück weit. Aber beispielsweise, wenn du jetzt destruktive Aktionen machst, dann solltest du gewarnt werden. Ja? Also das ist halt auch eine Abwägung so.
Ja.
Und ja, oder auch eben Mediumsangemessenheit, was die Größe angeht. Ja, also du hast ein Problem, was gerade bei tvOS zum Beispiel auch häufig ist. Leute designen tvOS-Content auf ihrem Mac und haben da halt so einen Simulator drauf, und der ist dann halt so groß wie halt so das Display maximal, und sie sitzen halt so davor so. Also ja. in ihrer normalen Betrachtungsabstand zu einem Computer, Notebook, wie auch immer. Aber der Content wird nachher in Wirklichkeit auf einem Fernseher in 1, 2, 3 Metern Entfernung angeschaut und sieht danach, also sieht einfach anders aus, verhält sich anders. Der komplette, wie du mit dem Kopf, wenn du den bewegst, wie die Betrachtungswinkel und so weiter verändert sich, was du wie schnell überblicken kannst, ändert sich. Ja. Und das muss man halt auch alles bedenken.
Ja, also ich find's krass, wie viel Gedanken sich auch schon in dem Bereich jetzt gemacht wird, im Gegensatz zu damals, wo es dann auch so war, ja, es funktioniert halt irgendwie und ist schon gut genug dann. Und dass jetzt quasi alles super hart optimiert wird auf, wie der Benutzer gucken wird, wenn er vor dem Bildschirm steht oder sitzt, was der dann noch einen Unterschied macht und so.
Ja.
Also es ist krass, aber auch, eigentlich ist ein interessanter Weg, wie sich alles immer mehr in irgendeine, also in die Richtung bewegt quasi.
Ja.
Coole Sache. Ist auch interessant, die Bilder bewegen sich ja auch, wenn man drauf geht.
Ja, genau. Also der Artikel ist auch so gemacht, dass man den auch ein bisschen interaktiv ist, auch mit schönen vielen Bildern, die das auch sehr gut illustrieren.
Schöne
dargestellt,
bewegte Bilder.
Ja, was ich halt immer wichtig finde, gerade so, wenn es irgendwie um Design geht. Ja, also ich kenne da andere Spezialisten bei anderen Unternehmen, die können sehr lange Dokumente schreiben mit reinem Text, wie sie User Interfaces beschreiben.
Mhm, geil. Und da hat man bestimmt voll Bock, das dann.
Macht sehr viel Spaß, ja. Und dann habe ich noch einen Lesefu, den ich zum Teil aus aktuellem Anlass habe, zum Teil unter anderem auch, weil zum Beispiel der Pfleidi ihn sonst wahrscheinlich auch gehabt hätte. Ich wusste ja gar nicht, ob der Pfleidi jetzt heute dabei ist oder nicht. Der ist von Zach Holman. Zach Holman ist ehemaliger GitHub-Engineer, glaube ich, oder Manager. Ich meine Engineer. Der jetzt seit ein paar Monaten nicht mehr bei GitHub ist und halt jetzt Freelance mehr oder weniger als Consultant unterwegs ist. Und der hat mal einen echt ziemlich langen Artikel und das auch, also der ist auch trotz der ein paar Bilder, die dazwischen reingepackt sind, ziemlich, ziemlich lang, der so rundum mal das Thema umfasst, how to deploy software. Und
und wie macht man das jetzt? Jetzt musst du es uns erzählen.
Das ist ganz einfach, man macht es halt richtig.
Ah, einfach.
Und also er redet das Thema Preparation davon an, wie man irgendwie ob man Features einfach aktivieren will, ob man Feature Flags machen will,
AB-Testing bestimmt
weniger, jetzt meine ich, aber Branching-Strategien, wie man das dann kontrolliert, wann was wie released wird, auch in welcher Order, also weil der häufig in, also er kommt ja jetzt, sage ich mal, vom Web-Anwendungsfeld.
Mhm.
Ja, aber auch wenn du jetzt eine iOS-App oder so releast oder deployst, hat das ja auch gewisse Konsequenzen. Ja? Also beim Web-Anwendungsfeld, du hast halt irgendwie deinen Server, deine Datenbank, du hast irgendwelche Worker, manchmal hast du eine Architektur mit Microservices und wenn du dann irgendwie mehrere Sachen gleichzeitig deployst, haben die auch Abhängigkeiten aufeinander und du hast vielleicht noch irgendwelche Job-Queues, die noch irgendwie mit einer gewissen Version durchlaufen müssen. Alles Mögliche, was in irgendeiner Weise knallen kann.
Ja.
Vor allem, also gerade solche Sachen, die du halt vorher selten testest, also Unit-Tests machen schon viele nicht. Ich finde es immer wieder erschreckend, wie viele Leute keine Unit-Tests machen.
Pub-Unit-Tests.
Und
für Leute, die Angst haben.
Und noch weniger machen dann natürlich irgendwelche Integrations- oder End-to-End- oder funktionalen Tests.
Echt? Das machen weniger Leute? Weil das ist eigentlich das, was irgendwie am meisten Sinn macht. Dann siehst du nämlich, ob es funktioniert oder ob es kaputt gegangen ist. Also ja, das finde ich interessant.
Ja, also ich kenne
leider... Bei Unit-Tests ist so, ja okay, irgendwie diese ganz kleinen Dinger und dann findet man irgendwie Fehler bestimmt viel schneller und alles. Aber so ein Funktionstest so, tut es denn überhaupt noch, wenn ich das jetzt starte, ja?
Ja.
Das ist doch eigentlich das Interessante.
Naja, also ich meine, tut das jetzt noch, wenn ich das starte, ist das eine, aber die ganzen, also ich kenne es jetzt zum Beispiel eben bei einer Mobile App einfach nur so die ganzen verschiedenen Sachen, die neben dem Ganzen, was du gerade baust, passieren. Ja, also ja. Gerade auch bei einer Web-App auch. Oder wir haben jetzt gerade zum Beispiel bei unseren Open Source SDKs auch die Sache, dass wir halt irgendwie gewisse Veränderungen, also bei uns geht es gerade konkret um eine Veränderung, die wir jetzt mit ProGuard angestoßen haben, da brauchst du halt eine Demo-App, um das zu integrieren. Also du brauchst erstmal so einen Integrations-Workflow und den musst du dann auf so einem Travis oder so halt testen.
Ja.
Und das ist halt auch nicht so einfach, weil du musst gleichzeitig sicherstellen, dass dieses SDK in diese Demo-App reingelinkt wird, aber ein SDK, das noch gar nicht released ist. So. Ja. Also es ist Open Source, ja. Das heißt, also jeder kann das sehen, das macht mir nichts aus und so, wenn das irgendwie Bugs hat, theoretisch, oder wenn man das so sehen kann, aber man muss es halt erstmal irgendwie bauen und gerade so Services wie Travis CI sind dann halt manchmal auch nicht, sag ich mal, die featurereichsten, oder die gehen halt auch eher so einen Standardweg durch. So, ja. So Android-Apps, super, kannst du irgendwie damit testen, aber so eine Library, die so eine Demo-App braucht, um überhaupt mal getestet werden zu können, ja. Herb. Schwierig. Und naja, und das Letzte, jetzt kommen wir wieder zum Bereich eher so eben
Esoterik.
Web-Anwendungen, Web-Services. Aber lässt sich natürlich auch übertragen, also Monitoring. Ja, also der Deal ist ja nicht abgeschlossen in dem Moment, wo du erfolgreich auf Deploy gedrückt hast und dir das Rechenzentrum nicht um die Ohren geflogen ist. Nee, ist echt schade. Sollte man erfinden.
Ja.
Sondern du musst halt sehen, ob alles reibungslos weiterläuft und ob du nicht weitere Probleme geschafft hast, die erst später irgendwie auftreten. Ja, und eine ähnliche Analogie hast du natürlich auch irgendwie bei Mobile-Apps. Also bei Mobile-Apps hast du häufig ein Backend, klar, das musst du monitoren, also macht die neue Version der App irgendwelche, sagen wir, wir haben das Syncing verändert und dann bauen die halt irgendwie auf einmal ganz viele Requests und das ändert die Workload auf dem Server. Und vielleicht ist das akzeptabel, vielleicht auch nicht. Aber ein anderes Ding, gerade im Bereich Mobile-Apps, und da gibt es wieder spezialisierte Dienstleister für, ist zum Beispiel so, du kriegst ja dann irgendwie Ratings von den Usern. Und du willst halt sehen, bringt das, was wir gemacht haben, uns da auch, macht es uns auch besser? Oder haben wir irgendwie auf einmal einen neuen Crash-Grund irgendwo eingeführt, einen Bug eingeführt und der crasht bei ein paar Leuten auf einmal. So. Ja, ist ein rundum interessanter Artikel, der auch ganz, ganz humorvoll, ganz lustig geschrieben ist. Mhm. Ich habe es jetzt noch nicht ganz durchgelesen, weil es echt viel, viel ist, sondern eher so die ganzen Kapitel einzeln mal angelesen. Kann ich nur empfehlen. Flydie könnte wahrscheinlich auch noch ein bisschen dazu erzählen. Speziell aus dem Bereich, sage ich mal jetzt, Webanwendungen, Ruby und so weiter.
Kann er bestimmt
vorgehen. Ich meine, das ist ja das, wo der Zach Holman wiederum herkommt. Also der kommt ja von der Ruby-Web-Anwendungs-Orchestrierungsecke.
Mhm.
So.
Aber Monitoring ist natürlich immer eine interessante Sache. Quasi, weil es ja unendlich viele Möglichkeiten gibt, irgendwelche Sachen zu monitoren. Ist ja nicht nur so, okay, du guckst jetzt hier, keine Ahnung, wie lange jetzt ein Request braucht, sondern kannst ja auch schauen, wie viel Memory dann für die Sachen verbraucht wird.
Ja, und vor allem ähnlich wie Deployment-Prozesse und so, es ist halt extrem spezifisch zu dem, was du machst.
Ja.
Ja, also es gibt immer so vorgefertigte Lösungen, wie jetzt zum Beispiel New Relic oder so, die dir Server Health und irgendwie Median oder Average irgendwie Request Time und die dir Alerts geben, wenn irgendwie Requests länger als x Sekunden brauchen und so billige Sachen natürlich, wie das eine Statusseite irgendwie hoch ist. Und so.
Ja.
Genau, das kriegen sie alle irgendwie hin, aber jede, speziell solche Sachen haben halt immer mal wieder irgendwie spezialisierte, also ich meine, man macht ein Produkt ja, weil es das irgendwas Spezielles, Besonderes kann.
Ja.
Und das ist ja auch so Kern deines Business und der muss natürlich auch irgendwie geprüft werden.
Ja.
Und das kann dir natürlich in den seltensten Fällen genau so ein vorgefertigter Dienst anbieten.
Ja.
So. Und deshalb greifen halt manche Metriken für die einen mehr und für die anderen weniger.
Ja, auf jeden Fall.
Alles
nicht so einfach, wenn man sich das anschaut, ey.
Happy little people. Genau, aber manche Leute, die da anscheinend ganz erfolgreich sind, vielleicht shippen sie die ganze Zeit. Mark ist jetzt einer von denen.
Ja.
Mark ist ja mittlerweile jetzt offiziell. Mark ist jetzt insanely happy.
Total.
Weil er jetzt bei Facebook arbeitet.
Achso, ich habe gedacht, er hat jetzt einen Artikel bei Huffington Post. Deswegen ist er so glücklich.
Ich rede von dem Mark mit C, nicht mit dem K.
So.
G.
Aber der ist auch glücklich.
Ja, der ist immer
jetzt,
glücklich.
Jetzt bin ich verwirrt.
Beide Marks, alle Marks.
Alle Marks glücklich. Sind glücklich.
Ja, nur Marks.
Nur Marks ist tot.
Ja, der ist schon tot, genau.
Und was ist jetzt?
Ja, also es gab von einer...
Ich bin raus, glaube ich.
Ja, es gab von einer Webseite namens Payscale, das ist so ungefähr so das gleiche ungefähr wie Glassdoor.
Ja, das ist ungefähr so wie die andere Firma, die du nicht kennst. Was ist ein Glassdoor?
Das sind beides so Webseiten, die halt Karrierehilfe darüber bereitstellen, dass sie, sage ich mal, Leute anonymisiert fragen, hey, wo arbeitest du? Wie viel Geld verdienst du? Wie zufrieden bist denn du? Beschreib mal deine Rolle, wie toll ist denn das so bei X Arbeitgeber? Also die ranken dann halt Arbeitgeber und Stellen und geben dir halt Hilfestellungen mit dem, was du gehaltstechnisch verlangen kannst und so. Das ist natürlich in den USA, glaube ich, immer ein bisschen größer als jetzt hier. Also Glassdoor ist was ich in letzter Zeit oder früher verwendet habe, wenn ich so einen Job gesucht habe, speziell in den USA, dann guckst du halt irgendwie auf Glassdoor, wie die so dastehen, wie viele Sternchen die haben, was da so bei für die entsprechenden Rollen typischerweise bezahlt wird, was da Leute irgendwie schreiben darüber. Payscale kannte ich jetzt noch nicht. Ich meine, der Name zeigt schon, es geht da hauptsächlich so ein bisschen um Geld, aber wahrscheinlich war das so mal das Grundding. Und die haben jetzt auch eine Studie, nenne ich das jetzt mal, gemacht, in der sie herausgefunden haben, dass Facebook-Employees in ihrer Umfrage, ich weiß nicht, haben irgendwie 54 Millionen Visitors, sagen sie, und sie haben ihre Survey ist und unter etwa 33.000 Tech-Workers Daten durchgeführt wurden. Und sie haben halt herausgefunden, dass Facebook-Employees, also Engineers hauptsächlich, die höchste Job-Satisfaction haben bei dem niedrigsten High-Job-Stress. Also, ich meine, das hängt in der Regel, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen miteinander zusammen, oder? Also, wenn du wenig Stress in deinem Job hast, dann hast du auch wahrscheinlich auch Spaß an deinem Job. Also, also, das ist natürlich jetzt schon mal eine Conclusion, die jedem irgendwie klar sein könnte. Interessant finde ich in den Zahlen, in diesem Chart, das sie da unten gezeigt haben, zum Beispiel das SpaceX. Bei SpaceX haben die Leute irgendwie übermäßig viel Stress anscheinend und im Schnitt weniger Spaß, was auch wieder die Korrelation natürlich nahelegt, aber vor allem so SpaceX, ich meine,
klingt
eigentlich immer cool, da zu arbeiten, naja.
Ja, das ist halt so wie Tesla.
Außerdem haben sie auf der Webseite, die ich verlinkt habe und auch in so einem kleinen Spreadsheet da unten, haben sie auch mal so Early Career und Mid Career jeweils, so die Gehälter, also so natürlich Median, aber verglichen, was man so bei den einzelnen Unternehmen braucht. Das ist natürlich auch wieder häufig Verhandlungssache, häufig, was ist Early, was ist Mid-Career. Aber das ist mal ganz interessant zu sehen, wie so die einzelnen, speziell natürlich Tech-Unternehmen da so ranken. Sie haben andere Daten noch verglichen, wie zum Beispiel Median Age, Experience Years, wie viel weibliche Mitarbeiter in den einzelnen Unternehmen sind. Wo man zum Beispiel auch wieder sieht, SpaceX hat so laut derer Studie irgendwie 14% weibliche Mitarbeiter, eBay 43. Habe ich jetzt gerade 40 oder 14 gesagt? 14 bei SpaceX und 43 bei eBay. Und kann man einfach sich mal irgendwie durchlesen. Ich gerade in Gehaltszahlen schwanken die halt auch manchmal nur so um 1.000, 2.000 Dollar im Jahr. Also ist ja dann auch relativ egal. Finde ich ganz witzig, das euch mal durchzugucken. Weil ich hab sowas zum Beispiel in Deutschland noch nie so groß gesehen, dass da irgendwie so Unternehmen so relativ offen verglichen werden. Wir in Deutschland verlassen uns mehr auf so, es gibt IG Metall, da gibt es einen
die besten
Tarif.
Arbeitgeber in Deutschland. Ich weiß aber nicht, nach welchen Kriterien die bewertet werden.
Wer am meisten natürlich da, der
also am meisten gewinnt
hat. Der Meister, die.
Nee, also du hast ja schon immer die besten Arbeitgeber Deutschlands. Ich weiß
ja, aber. Ich sehe ja, bei meinem Arbeitgeber immer so ein Schild stehen, Top-Arbeitgeber, aber oh ja? Ja, aber da hat er halt sich das Schild dahin gehängt.
Naja, das wird
also,
irgendein
Institut wird es schon verliehen haben.
Ja, TÜV Süd wahrscheinlich.
Ja, vielleicht.
Also es hat nicht so gute Bewertung, der Artikel bei Google. Hat nur 3 Sterne.
Also ich glaube, das ist genau dasselbe.
Ja. Ja, also speziell so in dem Bereich zum Beispiel, was irgendwie Gehalt angeht. Also ich meine, jeder, also ich kenne nur Leute, die bei ihrer Einstellung verdonnert worden sind, nicht darüber zu reden, was sie bekommen, gehaltstechnisch und so. Und dann ist es, also solche Seiten sind halt ganz nett, vor allem für Leute, die gerade irgendwie einen Job suchen.
Ja.
Weil sonst kommt immer irgendwann die Frage, was wollen sie denn? Und du kannst nur falsch antworten.
Auf jeden Fall.
30.000 Millionen. Pro Minute.
Pro Sekunde.
Millionen.
100
Batzillionen.
Okay.
Der Felix hat
was? Ich bin dran. Und zwar, apropos, ich habe gedacht, apropos Facebook, passt ja ganz gut. Und zwar, graphing when your Facebook friends are awake. Also abgesehen davon, dass ich kein Facebook habe. Aber ich fand den Artikel ganz cool, weil der hat Graphen. Und der hat...
und Freunde.
Ja, und Freunde. Facebook, also quasi die zwei Sachen, die ich jetzt schon mal nicht habe.
Awake, asleep.
Und der hat Fotos und also der beschreibt so ein bisschen den Weg, wie quasi wie so ein typischer wie würde ich sagen, wenn einen irgendwas so interessiert, man sieht irgendwie so ein Feature, man sieht irgend so einen Punkt, dann denkt sich so, wo kommt diese Information her und was kann ich damit machen? Und das zeigt so ein bisschen den Weg von einem Hack, also von einem Ausnutzen von irgendeinem Feature, das so da ist, was man normalerweise nur nimmt, aber was geht, wenn man darüber weiter nachdenkt. Und quasi macht so ein Walkthrough zu, okay, am Anfang fängt es an, so, okay, du hast irgendwie, wenn du auf Facebook gehst, hast du wohl irgendwie deine Freundesliste und da hast du so grüne Punkte. Und die sagen wohl, ob dein Freund quasi online ist oder nicht oder so. Dann schaut er halt nach, so, okay, wo kommt diese Information her? Wie kommt dieser Request zustande? Okay. Und wie funktioniert das Ganze? Macht dann so ein bisschen am Ende so ein bisschen Screenscraping und wirft das Ganze in eine Datenbank rein und daraus kann man quasi ableiten, wann deine Freunde online sind und wann nicht, weil du musst natürlich nicht selber immer auf die Webseite gehen, sondern das kann natürlich auch dein Computer machen, dein Computer quasi gut genug ist. Und dann wird das alles ganz hässlich in so Textfiles reingeworfen und die dann ausgewertet. Aber ist geil eigentlich. Eine coole Sache. Und genau, es zeigt einfach ein bisschen so den Gedankengang. So, okay, wir haben dieses eine Ding. Was geht da jetzt, was kann man daraus jetzt mehr machen? Und ja, ist ein cooler Artikel. Nicht so viel Text, ist irgendwie auch nur ein Drittel von...
Mehr
von,
Bilder.
Nee, es ist nur so ein, auch wieder so ein Drittel von meinem kompletten Bildschirm aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich muss man es sich auf seinem Handy anschauen oder so, damit es besser funktioniert. Das ist halt Tumblr.
So sehen halt Webseiten.
Nee, Tumblr, das ist ein Tumblr, Mann. Den gibt es aber bestimmt auch bald nicht mehr. Tja. Nachdem jetzt alles bei Yahoo verkauft wird, darüber haben wir gar nicht geredet.
Was? Yahoo wollen alles einstampfen. Auch noch, dass sie von Microsoft endlich gekauft werden, oder?
Hey. Sie sollten sich umbenennen. Microsoft, please buy us.
Der Name ist gerade frei geworden.
Genau, ihr habt gerade eine Firma gekauft.
Microsoft, we're next. Ich weiß gar nicht, wie viel ist Yahoo gerade so wert?
Nicht mehr viel.
Ja, die sind auf jeden Fall noch ein...
aber nicht, was haben die? Alibaba haben sie.
Alibaba, aber da sind sie ja nur Teilhaber.
Naja,
Drittel oder so.
Und da haben sie doch viel Geld mitgemacht.
Ja, der Felix macht ihnen viel Geld.
Ja. Ich bin Level, Level 3, Mann. Ja. Den wollte ich nur mal sagen. AliExpress, Level 3. Ja. Mit Level 2 und Level 1 rede ich normalerweise.
Ich sag mal so, der Felix wird uns dann vom Shareholder-Meeting berichten, wenn Yahoo verkauft wird.
Nee, ich habe leider keine Shares. Aber es. Ja, warum sollte ich mich auch bei.
Sinkenden Schiffen.
Bei Yahoo einkaufen. Du musst dich schon bei Alibaba einkaufen.
Direkt.
Ja, aber das Problem ist ja, dass sie selber keinen Börsengang haben, sondern Alipay, glaube ich, nur.
Ja.
Und das ist ja eigentlich scheiße, weil du willst dich ja eigentlich direkt bei Alibaba einkaufen. Ja, siehst du. Weil das ist ja das coole Schild, dass du nicht dieser komische Treuhänder-Server selber, weil der ist mir ja scheißegal.
Bei Alibaba einkaufen und bei Alibaba einkaufen. Zwei unterschiedliche Dinge.
Bäh. Ich weiß auch nicht, was will der Felix jetzt? Der will einfach nur einkaufen.
Nee, eigentlich will ich nur einkaufen. Aber das kann ich. Kann ich einfach so. Und wenn's.
Gehst einfach Laden, legst und, Geld auf den Tisch und kaufst was ein.
Und also ich bin mir ziemlich sicher, wenn AliExpress aus irgendeinem Grund wegfallen würde, dann kommt einfach AliExpress 2 und die machen wir das gleiche. Was heißt das anders?
AliExpressX.to. Ja.
AliExpress.
Express.
Exprexer.
Oder Express.
Geek. AliX.
AliX, genau. Wie SpaceX, nur Ali.
Ja, AliX.
Okay, kommen wir zu den Picks, wo wir schon bei X waren. Picks.
Thermux.
Ja, Thermux.
Ist das eine neue Distribution oder so?
Nein, nee. Ist ein Terminal für dein Android.
Und du kannst damit auch wirklich auf das Terminal von deinem Android?
Aber
nee, ist eine.
Brauchst du da auch eine Bonustastatur?
Nee, brauchst keine Bonustastatur. Ist so eine Art Changeroot-Umgebung. Aber das Coole ist, dass du halt das so lauter.
Ist es eine Changeroot-Umgebung? Ist einfach nur der User. Bist einfach nur der User.
Wie? machen dir eine Art Change Route und
dann. Das heißt aber, du musst dein System dann routen.
Nein, musst du nicht.
Ja, das heißt, dass du einfach nur der User bist.
Wie? Welcher User? Der Android-User, dem das.
Ja, nee, der halt, wenn du die App startest, dann läuft es ja unter einem bestimmten User und du bist einfach der User.
Hm? Ja, also es kann auf jeden Fall auch zum Beispiel SSH.
Ja, okay.
Und du kannst mit apt auch Sachen installieren.
Ach so, nee, okay, dann ist es sowas hier. Dann ist es nämlich Proot. Das ist ein geiles Programm, wenn euch das interessiert. Beziehungsweise wenn es allgemein Leute interessieren, das ist Proot ist ein Tool, was du starten kannst als User und du gaukelst dann dem überliegenden Prozess vor, dass er Root ist, aber lügst ihn quasi nur an und sagst ihm, ja, das ist deine Root-Umgebung, aber in Wirklichkeit ist es dein Home-Verzeichnis quasi.
Okay.
Und das ist
ist auf jeden Fall schön, wenn man hier so sein Edge-Top jetzt endlich mal. Ja.
Also.
Ja, und das ist gut, das ist in dem Falle dann auch von deinem echten Device.
Ja.
Also zumindest die CPU-Daten oben so, ja. das kriegt er ja irgendwie durch.
Ja, genau. Also in Proot kannst du auch Sachen bindmounten. Also für den
alles,
User.
Was hier läuft gerade.
Und in Proot kannst du dann zum Beispiel auch Sachen bauen und so, wenn du da Root brauchst. Das ist ziemlich geil. Herzlichen Glückwunsch. Das ist cool.
Ja.
Und jetzt? Ja. Also, ich meine,
ja,
es ist fast ein echter Computer, nur dass es kein echter Computer ist.
Er hat ein Linux auf seinem Linux.
Ja, ja, nee, das war aber auch so, ich habe mir so ein iPod Touch hieß es damals, ja, und da habe ich dann auch, ich habe es mir auch gekauft, ich habe gedacht so, okay, geil, kann ich eine Shell drauf machen? Habe ich das quasi geroutet, habe eine Shell drauf gehabt und dann habe ich es beiseite gelegt, weil dann war es irgendwie abgeschlossen, ja. Es war so, okay, cool, jetzt habe ich es und das war's. Und dann, das hat mich da so.
Ja, also.
Was? Install OpenSSH.
Ja.
Muss ich erst noch installieren.
Ja, ich hab's noch nicht so lange. Ist auf jeden Fall, also, wenn ich so ein. Meistens hast du ja doch nicht deinen großen Laptop mit. Weiß ich nicht. Oder hast du, doch, du hast
immer deinen Rechner. Ich hab tatsächlich immer meinen großen Laptop mit.
Gut.
Aber ich bin auch, ich muss sagen, ich bin auch in Randgruppe, ja. Das darf man immer nicht vergessen. Ich
hätte halt manchmal schon gern einfach, dass ich wirklich schnell irgendwo hin SSH'en kann, irgendwas machen kann oder, und dafür ist ein Terminal halt auf deinem Telefon ganz gar nicht so unschlecht. Und da hat mir jemand gestern gesagt, hey, da gibt's Thermux. Und ich hab gedacht, okay, muss ich mir mal kurz angucken. Und deswegen wollte ich das jetzt hier gleich weiterempfehlen. Also wer eine Terminal-Umgebung für sein Android sucht, kann mal Thermux eingeben, sich mal drauf machen. Ja. Hab die Seite mal verlinkt. Wie gesagt, ich habe mir gleich mal HTOP installiert.
Du brauchst doch eine extra Tastatur oder hast du die ganzen Bundestasten?
Und jetzt bräuchte ich halt eigentlich noch so eine Bluetooth-Tastatur, die ich mir anschließen kann.
Damit du Ctrl-C drücken kannst.
Ja. Das
oder F10, weil sonst ist es ziemlich kacke so.
Oder es geht
oder kannst anklicken.
Man kann das F10 anklicken im Shop. Ich hab's nicht getroffen. Ja, aber wenn du jetzt irgendwie so einen langen Prozess oder so machst, kannst du halt
Du kannst einfach Sleep 5 Jahre und dann musst du ja irgendwo halt warten, bis das Teil wieder geunlockt ist. Oder der Akku alle geht.
Ja, das ja 5 Minuten dauert, wie man weiß.
Ja, okay, der Akku alle. Ja, genau, jetzt suche ich halt noch so eine Blauzahn-Tastatur, die man mit dem Ding schnell perlen kann. Und
gehört, da gibt es jetzt gerade verschiedene Modelle im Angebot.
Nee, das sind ja Funktastaturen, nicht Blauzahn.
Ja, nein, ich meine.
Die gehen tatsächlich nicht so einfach an.
Ja.
Also Blauzahn, so irgendwas, was für so ein Tablet-Größe, also schon wo man so ein bisschen tippen kann. Ich weiß nicht, hast du sowas? Oder mal die angeguckt?
Ich habe halt gerade überlegt, aber ich schätze mal, dass die ganzen Apple-Tastaturen, die werden nicht funktionieren. Das ist zwar Blauzahn, aber.
Warum sollten die nicht funktionieren?
Ja, weil die wahrscheinlich irgendein eigenes Scheißprotokoll widersprechen bei Apple.
Möglich ist es durchaus, ja. So blöd es ist. Könnte schon sein. Also, falls ihr da einen Tipp habt, falls ihr irgendwelche empfehlen könnt, wäre cool, könnte man in die Kommentare posten vielleicht.
Ja.
Ich werde ansonsten auch mal irgendeine kaufen und ausprobieren. Ich würde jetzt gerne mal gucken, ob man doch an bestimmten Stellen einfach auf seinen Laptop verzichten kann und ob ich meinen Laptop einfach zu Hause lassen kann. Sonst ist es doch ganz oft, dass ich ihn mitschleppe und im Endeffekt, wenn denn doch mal wirklich ein Anruf kommt, brauche ich wirklich nur eine SSH-Session. schnell irgendwas machen, wieder zuklappen, ist in 5 Minuten erledigt und dafür ist es einfach blöd, immer seinen Laptop mit sich rumzutragen.
Ich find's geil, muss ich sagen.
Ja, ist okay, mhm. Kannst du ja auch machen. Und mir würde reichen, wenn ich eine kleine Tastatur habe und eine Shell auf meinem Telefon /
Tablet. Ich kann dir da was empfehlen. Und zwar von unserer allseits beliebten Firma Anker.
Ja.
Gibt's so Wireless Bluetooth Keyboard.
Und die gewinnen oder sind die einfach scheiße?
Ne, ich habe sowas mir halt für meinen Windows-PC damals zugelegt, weil die halt vom gesamten Layout identisch ist mit so einem Mac-Keyboard. Also halt mit so einem US, aber also
ach so.
Also die hat dann
auch mit Guide-Gear und Q und dann tötet's deine Fenster.
Ja.
Geil.
Nee, also die gibt's halt so, also die ist halt so wie so ein Mac-Keyboard.
Ja.
So, und das einzige Problem, das mich am Anfang immer gestört hat, ist halt wie so ein, wie heißt das da, US English International Keyboard. Also das ist, kein QWERTY.
QWERTY ist es
in also okay, das ist ein deutsches, es ist Querz, aber es hat die amerikanische Enter-Taste. Also das hier, das du hier siehst, das die längliche ist die deutsche Enter-Taste und bei den Amis, die haben ja so eine Shift-Taste, über der Shift-Taste ist.
Ja.
Und stimmt, genau, bei Apple kannst du unterscheiden bei den Tastaturen zwischen US-English und International-English. Und der einzige Unterschied ist quasi, dass du bei der US-English hast du halt QWERTY und den ganzen Coder-Shit irgendwie rechts und halt die amerikanisch-längliche, also breite Enter-Taste und bei der International-English hast du die QWERTY, aber die hohe Enter-Taste.
Also tatsächlich ist es bei International, also beim International-Layout normalerweise so, dass du Alt-GR hast und dann Z kannst du ein Ü schreiben. Oder das SZ ist dann halt auf Alt-GR und S. Und dann hast du quasi die ganzen International-Symbole. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Also ich mag das gerne.
Ja, aber du hast auch die große Enter-Taste, die richtige.
Also das ist nicht der einzige Unterschied, würde ich sagen. International ist tatsächlich immer die Tastatur, die du haben willst. Weil du kannst dann ein Ü schreiben und kannst damit nämlich angeben, weil du hast Linux und du kannst ein Ü schreiben. Und ich meine, wir schauen das
dann wieder schön. Ü schreiben, boah.
Ja, also
und U-Umlaut.
Das ist quasi die Magic. Und dann hast du dann die ganzen super Bonuszeichen. Und du kannst auch das Eurozeichen irgendwo schreiben. Aber das kannst du, glaube ich, auch mit normaler US-Tastatur.
Stimmt.
Mhm.
Und ein Copyright-Zeichen auf Alt-GR und V.
Gut, sehr wichtig. Also vielleicht gucke ich mir die mal an. Ansonsten, wer noch Tipps hat, gerne mal mit, vielleicht habt ihr ja welche ausprobiert und schwört auf irgendwelche bestimmten Tastaturen, die einfach gut funktionieren.
Aber schwören können wir nicht annehmen. Schwören reicht nicht. Die muss auch gut funktionieren.
Ich schwöre
auf deine Mutter.
Ja. Yeah.
So.
Swearing is forbidden.
Was? Wo? Aber nicht in Deutschland, das wüsste ich.
Ja.
Sind wir eigentlich die. Ist Deutsch die.
Langweiligste Sprache?
Nee, die Sprache, wo am meisten geflucht wird? Das möchte ich jetzt wissen. Welche Sprache wird in welchem Land wird am meisten geflucht?
Weiß ich nicht.
Das kannst du bestimmt Google fragen.
Okay, Google, in welchem Land wird am meisten geflucht?
In which fucking country? Geht's hier um Land wirklich oder Sprache?
Ja, das Problem ist ja, dass das Problem ist ja, dass sie
ja,
Ich weiß es noch nicht. Ich habe jetzt die Frage mir, also ich bin gerade in der Findungsphase, muss ich sagen.
Soll ich so lange so einen beleidigenden Eliza-Bot hinstellen?
Ja, oder frag doch den Skynet-Roboter da, der dabei Dynamics.
Genau, bei Boston Dynamic.
Boston Dynamic.
Welche Nationen fluchen am häufigsten? Gibt's auf gutefrage.net. Mal gucken, wer da geantwortet hat. Also ich würde sagen, die Amis, also USA, na gut, das war irgendein Typ im Internet, hey, fucken. So dummer Quatsch, ey.
Ja,
so
dummer Quatsch.
Bei gute Frage net kannst du den Beleidigungsroboter auch anbringen. Blöde Frage, du Vollidiot, blöde Frage.
Dummer fucking Scheißcomputer, ey.
Jedenfalls die Überleitung, die Ingo gemacht hat und die von Felix torpediert wurde.
Warst du, hattest eine Überleitung gemacht? Soll ich jetzt
aber ja.
Yes.
Skynet.
Ich fühle mich hodig? Was ist das denn?
Ich fühle mich hodig?
auf Spiegel Online.
Ist das das deutsche Urban Dictionary? Das ist bestimmt irgendwas
Pornomäßiges. Spiegel Online, ich keine Ahnung.
Ich fühle mich Honig.
Nicht Honig, sondern Honig. Ich weiß nicht genau, was es ist. Also wie fühlt man sich dann?
Lass mal lieber.
Ich lese den Artikel und lasse euch so lange.
Ja. Das ist dann Lesefu für nächste.
Bitte dann erst
nächste Sendung Lesefu.
Show Party.
Dann noch das letzte so, Boston Dynamics kennen wir ja irgendwie, auch Mark stand da immer sehr drauf. Die machen ja so Roboter, so laufende, autonome
Roboter.
Die man
so treten kann und die bleiben stehen.
Ja, das ist ja irgendwie immer so ihr Ding, dass sie irgendwie hier Roboter halt dann auch wegtreten und dann schauen so, wie sie drauf reagieren. Die haben jetzt was Neues. Also früher hatten sie ja hier Wildcat oder Bobcat und wie die alle hießen. Und die waren ja immer dann auch mit Benzinmotor angetrieben. Und du hattest vor allem so das tolle Szenario. Die wollten ja eigentlich, dass sie zum Beispiel so als so Lastenesel, Maultiere dann irgendwelche US-Soldaten in Afghanistan irgendwie in den Bergen begleiten, so ihnen die Ausrüstung tragen. Dann stellst du dir das so vor, so die US-Soldaten auf der Jagd nach den Taliban und neben ihnen halt so ihr Lastenesel. Ja, die hatten immer so Motorradmotörchen halt da drin, die so eine ganz hohe Drehzahl gedreht haben. Naja, und der Atlas, der ist halt jetzt, glaube ich, elektrisch. Und das ist halt nicht mehr jetzt so ein Vierbeiner, sondern ist halt ein Zweibeiner. Also halt ein Roboter, der auf zwei Füßen läuft, der aber auch Arme hat. Also er sieht schon fast humanoid aus. Und mit dem haben sie dann halt auch mal wieder über ihren Trainingsparcours geschleppt. Und ich glaube tatsächlich, das ist der Moment, den sich alle diese Geräte ab sofort immer so, also sobald sie so eine künstliche Intelligenz haben, werden sie den im Speicher behalten, für immer, ja, das ist der Moment, wo dann einer von den Boston Dynamics Engineers mit so einem Hockey-Stick den Karton, den er gerade gepackt und durch die Gegend tragen wollte, einfach aus dem Weg, aus den Armen haut und ihn dann mit dem Hockeystick so zurückschubst und danach so noch mit dem Hockeystick immer, wenn er so gerade nach dem Ding greifen will, immer den Karton wegschiebt. So. Ja. Das ist der Moment, den die sich merken werden. Und irgendwann, wenn sie uns dann alle unterjochen, dann werden sie sagen, ihr wisst genau warum. Ihr wisst, nein, sagt mir nicht, ihr wisst nicht warum. Ihr werdet so ein YouTube-Display vorne drauf haben und werden uns die Szene immer und immer wieder abspielen.
Ja. Wahrscheinlich.
Blöden Scheißmenschen. Kill all humans.
Ja, auf jeden Fall.
Kill all humans.
Okay, also ganz kurz ein Digest zu dem Artikel, den ich hier gefunden habe. Es ging tatsächlich darum, dass die Russen und Holländer sexuell fluchen und die Deutschen und Österreicher mit Fäkalien.
Ja.
Ja,
aber das Buch.
Das löst
doch das Problem.
Ja,
ja, und, das löst der mich, Scheiß, genau.
Ich fühle mich Honig.
Ey, du Arsch.
Das kommt aus dem
Österreicher kommen.
Das kommt aus dem Holländischen, sorry.
Oh. Ja.
Und die sagen quasi, ich fühle mich Honig.
Hm. Ja.
Ich mich nicht.
Wenn das von den Österreichern geht, ich fühle mich Honig.
Ja, mei.
Oh gut, dass wir keine Compliance-Lampe heute hatten.
Nee, das ist ja Gott sei Dank schon abgeschlossen.
Sonst
wären wir wahrscheinlich bei Dunkelrot gelandet. Macht nix.
Ist, okay, also, ist ja dunkel draußen.
Ich fühle mich Klote. Ist übrigens
ich fühle mich Onklaut.
Ich fühle mich beschissen, das ist auf Deutsch übersetzt.
Ja, ja, ja.
Und da sind wieder
Wieder der Fäkalhumor der Deutschen wieder. Ja, ja.
Okay. Das kommt, dann machen wir doch jetzt hier einfach, jetzt nee, die das Toilette zu.
Die braune Masse. Bäh.
Oh, und wir haben so versucht, die zu ignorieren.
Können wir jetzt bitte sonst...
Was?
Wird das
willst du noch einen Scheiß zum Ende sagen, oder?
Einen Scheiß zum Ende, ja. Tschüss, nicht Scheiß.
Was ich tschüss, brauche. Ja, wenn dann.
Scheiße. Also, ich wünsche euch wieder nochmal.
Eine holige Zeit, oder?
Leute.
Ich glaube, wir kriegen wieder ganz böse Kommentare.
Nein, nur ich. Bitte wenn dann direkt.
Ihr fordert es.
Außerdem, der Leadname ist schuld.
An den Make-Presenten. Nicht direkt an
die. Ich weiß nicht, irgendjemand muss ja schuld sein. Also muss der Leadname schuld sein.
Okay, Leadname tut uns leid.
Was?
Nee, also eigentlich muss er dir leid tun. Aber.
Nee, der ist eigentlich schuld, weil er hat nicht dafür gesorgt, dass die Compliance-Lampe angeht.
Echt mal. Der hat die nicht mitgebracht, der hat die wieder vergessen.
Genau. Von daher.
Finde ich nie in Ordnung.
Wäre das sonst alles viel besser gewesen heute.
Langweiliger wahrscheinlich.
Immer. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät.
Computer.
Internet-Dinge.
Yay!
Genau.
Und
Mega-Upload.
Mega. Ja, das ist auf jeden Fall das, was du nicht bei der Telekom hast.
So. Mega-Upload ist in ihrem Land nicht verfügbar. Und wird es auch nie sein.
Genau. Außer der McAfee kommt nach Belize und
dann macht eine Mega-Party.
Das ist echt so im Kino. Im Kino kommt doch jetzt bald irgendwie hier Superman vs. Batman oder Batman vs. Superman. Ja. Da gibt es dann bald irgendwie so McAfee vs. Kim.com.
Aber nicht versus, der einer muss.
Joint.
Also ich finde ja, dass der Kim.com ein super Sidekick wäre für den McAfee. Also das halt so dieses dicke Kind, was dann halt immer John McAfee hinterherläuft und die ganze Zeit einen Drogen nehmen und so. Und so, nein Kim, du darfst keine Drogen nehmen, du bist doch nicht alt genug. Jetzt geh zurück zum Mega-Upload, lad noch ein paar, keine Ahnung was, irgendwelche Pornos hoch oder so, was man halt als 14-Jähriger macht. Und dann ist ja auch schon fertig.
Okay. Wunderbar.
Tschüss.
Mit diesem Bild entlassen wir euch.
Sehr gut.